90s Rewind. Das Leben und Aufwachsen in den 90ern aus der Sicht zweier Zeitzeugen. Jan Langfellner und Philipp Flenker.
Hallo Jan.
Hallo Philipp.
Liest du unsere Homepage 90srewind.de?
Ab und zu.
Dort hat es vor einiger Zeit einen, ich will nicht sagen Ansturm, aber schon einen merklichen Anstieg an Kommentaren und Hinweisen gegeben. Auslöser dafür war, dass unser großer Vorbild-Podcast Young in the 80s uns nicht nur erwähnt hat, sondern uns sogar zum Kompagnon-Podcast erhoben hat. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt wie einen Kompagnon-Podcast, aber jetzt sind wir es. Wir freuen uns sehr über die wahre Flut an Hörern, die wir jetzt gewonnen haben, und wollen allen neuen Hörern da draußen sagen, herzlich willkommen, viel Spaß. Und die leidige Frage nach der Podcast-Dauer haben die leidgeprüften Young in the 80s-Hörer beantwortet mit: Unsere Podcasts könnten eigentlich viel länger sein. Das heißt, wir haben jetzt zwei Fronten: die alten, alteingesessenen 90s-Rewind-Hörer, die sagen, nee, das muss kürzer. Und die neuen Young in the 80s-Hörer, die sagen, nee, das muss alles irgendwie, kann auch länger dauern. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir damit jetzt anfangen.
Ja, ich würde sagen, wir machen einfach immer und schauen, was rauskommt. Weißt du, es wird doch nicht sehr viel länger, als wir es eigentlich uns vorgenommen hatten.
Dann nehmen wir uns heute mal 45 Minuten vor. Dann wären es anderthalb Stunden.
Ja. Und das, obwohl wir eigentlich gar keine Ahnung haben, nicht wahr? Da haben uns ja Christian und Peter schon durchschaut.
Apropos keine Ahnung. Wir hatten ja keine Ahnung, wie groß das Thema sein würde, das wir uns ursprünglich mal vorgenommen haben. Wir wollten nämlich heute eigentlich über TV-Shows allgemein reden. Und haben dann festgestellt, das Thema ist viel, viel, viel zu groß. Und haben dann gesagt, naja gut, dann trennen wir den Teil der Comedy-Shows ab und sprechen heute über den gesamten Rest. Mhm. Aber auch das hat nicht geklappt. Und worüber sprechen wir heute?
Über Spielshows.
Genau, und das müsste eigentlich, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das uns den ganzen Abend beschäftigen wird.
Aber ich glaube, ja, Themen gibt es noch heute tatsächlich, weil die 90er waren durchaus sowas wie das Jahrzehnt der Spielshows, kann man fast sagen, oder?
Ja, also es gab auf jeden Fall wahnsinnig viele, und ich glaube, dieser Trend, der in den 80ern anfing, mit dass Spielshows überhaupt erst so aufkamen, erreichte halt in den 90ern unerreichte Höhen oder ungeahnte Höhen und sorgte halt auch für teilweise sehr merkwürdige Spielshows und eine wahre Flut, die dann halt Ende der 90er abgelöst wurde durch andere Formate.
Ja, auf jeden Fall war auch für jeden Geschmack was dabei, kann man eigentlich sagen. Wollen wir vielleicht erstmal darüber reden, wie wir eigentlich damals Spielshows geguckt haben?
Das können wir machen. Das ist bei mir relativ einfach. Denn schon aus der Trickserien-Episode weißt du ja, dass sich alles bei mir um den Star Trek-Slot, sage ich mal, gruppiert hat. Das heißt, Game-Shows habe ich vor allen Dingen dann wahrgenommen, wenn sie vor oder nach Star Trek kamen. Danach, ab 16 Uhr, liefen dann einige. Die habe ich überwiegend dann gesehen. Und dann halt auch welche im Vorabendprogramm und.
Interessant, das war bei mir durchaus anders. Also, Star Trek habe ich eigentlich auch gerne geguckt, aber es kam meistens genau nachmittags, glaube ich, 15 Uhr rum, immer so auf Sat 1. Kann da täglich irgendwelche Folgen. Und meistens habe ich tatsächlich erst, vor allem nach Grundschulzeiten, entweder schon gleich nach der Schule geguckt. Da kann man auch mal, wenn man irgendwie 4 Stunden hat, relativ früh nach Hause, hat dann noch wie das Familienduell zum Beispiel gucken können morgens. Oder eine ähnliche Sendung zu der Sendezeit, werden wir noch drüber sprechen. Das war halt so ein typische Zeit, wann ich was geguckt hatte. Und dann tatsächlich das Vorabendprogramm, genau. Du sagst es schon, 16, 17 Uhr fing es dann so an. Das ging dann so bis 20.15 Uhr eigentlich rum. Das war halt so in der Woche, wo dann werktäglich Sendungen kamen. Und am Wochenende kamen dazu auch noch natürlich die klassischen Samstagabendsendungen, wo dann auch in den 90ern einige Spielshows dabei waren.
Also ich würde jetzt, wenn ich zeitlich zurückgehe, würde ich jetzt erstmal die, würde mir die einfallen, die Ende der 80er anfingen. Zum Beispiel Glücksrad.
Ja, das Glücksrad.
Der Moderator hieß ja Peter Bond. Was für mich genau, also was für mich natürlich bedeutet, der hat halt was mit James Bond.
Ja, fast. Ich glaube, so eine Vorgeschichte ist so ähnlich.
Also, Glücksrad sollte eigentlich ja auch noch bekannt sein. Es geht darum, einen Begriff oder auch eine Redewendung herauszufinden. Und man dreht am Glücksrad und kann sich dann halt Buchstaben nennen. Und man kriegt halt Geld auf seinem Punktekonto, je nachdem, was man auf diesem Glücksrad erdreht hat und wie oft diese Buchstaben, den man genannt hat, da auftaucht.
Genau, dann macht es immer pling, 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 je nachdem, wie oft der Buchstabe auftauchte. Und die Assistentin Maren Gilzer, ich glaube, das ist ein Name, der wahrscheinlich vielen Leuten noch geläufig ist heutzutage. Was eigentlich erstaunlich ist für so einen relativ, sag ich mal, unbedeutenden Job, sollte man meinen. Und die hat ja die Buchstaben umgedreht.
Ja, und dann konnte man auch noch Vokale, die musste man sich kaufen von dem Geld, was man sich vorher erspielt hat. Und ja, das war dann halt quasi noch so diese kleine Besonderheit. Und ich persönlich fand bei der Show war immer so dieser Charme, dieses Mitraten. Also man hat dann schon, weiß ich nicht, wenn das Spiel ein kleines bisschen schon lief, waren dann schon die ersten Buchstaben da und man wusste schon die Kategorie, nach der gesucht wurde, also zum Beispiel Redewendungen. Und dann konnte man halt da schon mal mitraten. Das ist ja, glaube ich, gerade bei so Quizshows immer so das Element, dass man selber auch vorm Fernseher sitzt und einfach einbezogen wird und da
Genau.
mitmachen möchte,
Das macht ja
quasi.
noch viel mehr Spaß, wenn man auch zusammen dann mit mehreren Leuten, zum Beispiel mit der Familie, dann vorm Fernseher sitzt.
Ja.
Und das kann man dann halt auch nebenbei immer ganz gut gucken. Man muss jetzt auch nicht so viel drüber nachdenken. Also das war immer so eine, ich finde, so eine idealer, weiß nicht, Pausenfüller oder Lückenfüller, wenn man gerade eigentlich was anderes gucken wollte beim
Ja,
Fernsehen.
genau. Und dann gab es auch bei Glücksrad auch noch diese Produkte. Also man hat dann hinterher sich, hatte man halt sich da diese Punkte erspielt und die konnte man ausgeben in so einem Shop quasi. Da waren halt lauter Produkte, standen da irgendwo drauf. Jedes Produkt hat dann sozusagen einen Preis und dann haben immer die Gewinner haben dann immer gesagt, ja, ich nehme die Kaffeemaschine, die Pfanne, das Raclette und die Teekanne.
Ja, das Lustige ist, ich weiß nicht, damals fand ich das immer relativ faszinierend, wie diese Produkte vorgestellt wurden und immer so ganz erheiternd eigentlich. Ich finde, aus heutiger Sicht, wenn man es jetzt anguckt, ist es eigentlich bedenklich, oder? Da würde man noch sagen, das sollten die Kinder, wir waren ja damals ja Kinder, auf keinen Fall sehen. Die wären noch total auf Marktwirtschaft und auf Produkte getrimmt, dass sie dann wie Zombies sofort in den Laden rennen und diese Sachen sich kaufen. Aber
Ja.
ich glaube, einmal hat es nicht funktioniert oder war das nicht der Fall, weil die Produkte doch ziemlich auf Erwachsene ausgelegt waren. Also entweder halt, weiß ich nicht, waren es dann Alkoholprodukte oder Autos oder weiß nicht, das Kaffeeservice, sag mal, für die Hausfrau, die zugeguckt hat. Also ich glaube, es war jetzt nicht so sehr ansprechend für Kinder, was das Produkt selbst anging. Es war mal relativ abstrakt außerdem, was dann gemacht wurde. Auch die Preise, weil man selbst hat ja nur ein bisschen Taschengeld gehabt und ja, und dann hat jetzt eben das Kaffeeservice 399 Mark gekostet. Ja, sind so viel waren oder 199 Mark oder ob das ein Schnäppchen war oder ein toller Preis. Wusste man damals jetzt auch nicht.
Ja, darum ging es ja auch nicht. Also man hat ja,
Nee.
wir als Kinder haben ja das geguckt, um halt mitzuraten. Diese blöde Kaffeekanne da, das hat uns ja nicht interessiert. Also die sollten gefälligst weiter an diesem blöden Rad drehen.
Aber trotzdem war es immer als Dauerwerbesendung gekennzeichnet.
Ja.
Und ich glaube heute, ich weiß nicht, ob ich heute noch eine Sendung gucken würde, wo immer Dauerwerbesendung dran steht.
Ich glaube, diese ganzen Stefan Raab-Dinger, diese VOG-WM und sowas, ich glaube, da steht
Stimmt.
mittlerweile überall Dauerwerbesendung dran.
Stimmt, sind die eigentlich auch, ja. Also gesehen ist
Ja.
es auch nicht ausgestorben.
Aber die
Aber
gucke ich auch
gut.
nicht.
Zu
Naja.
Glücksrad noch. Wusstest du, dass es tatsächlich die am häufigsten gesendete Spielshow im deutschen Fernsehen ist bis heute?
Nee, das wusste ich nicht.
Gab über 4000 Folgen.
Boah.
Ja, und es lief auch von 88 bis 98, also 10 Jahre. Also schon längst eingestellt. Ach nee, Entschuldigung, es lief nachher noch weiter. Seit erst auf Sat.1 bis 98 und danach noch auf Kabel 1, also da wurde es dann wie so viele Sendungen zu der Zeit dann auf Nischensender abgeschoben, kann man sagen.
Ja.
Wo dann die Quote sowieso einbrach und dann irgendwann wurde es dann ganz aussortiert. Aber die Sendung muss man überlegen, die lief ja nicht nur werktäglich, sondern auch normalerweise samstags und sonntags. Also die haben da richtig rangeklotzt damals.
Es war mir gar nicht so bewusst, dass die so oft lief. Ich hätte jetzt gedacht, die lief nur einmal die Woche oder so. Also ich habe die nicht
Nee.
besonders oft geguckt, muss ich sagen. Wenn sich's ergab, habe ich's. Also wenn man schaltet den Fernseher ein und sieht Glücksrad, dann ist man halt da geblieben. Aber ich habe jetzt nicht mich absichtlich vom Fernseher gesetzt, um Glücksrad zu gucken, sage ich mal.
Wie gesagt, das war halt so ein typischer Pausenfüller und ich weiß auch von meinen Eltern, da passt das mal ganz gut, weil die haben immer irgendwie so Nachrichten geguckt, ich weiß nicht, ob es von der Tagesschau oder heute und halt genau nebenan, sag ich mal, zum Sendezeitslot lief dann halt das Glücksrad. Und die haben es auch mal
Ja.
ganz gerne gesehen und das lief dann ganz gut.
Ja, also ich fand das Glücksrad immer ganz nett. Also das war irgendwie eine coole Sache. Ich hatte auch auf meinem C64 das Glücksradspiel mit, es war dann nicht Maren Gilzer, sondern eine pixelige Frau mit unfassbar vielen roten Haaren. Aber das Spielprinzip vom Glücksrad war da halt sehr gut nachempfunden. Und die C64-Version kann man 1 zu 1 heute noch wunderbar spielen, finde ich. Also, ja.
Könnte man auch optimieren damit, also welche Buchstaben man nimmt. Es gab ja dann erstmal so normalen Runden, wo man ja drehen musste am Glücksrad. um dann, ja, wie du schon vorhin sagtest, irgendwelche Buchstaben auszusuchen, die dann für den Betrag, den man dann erdreht hatte, entsprechend umgedreht wurden und die dann auf dem Konto landeten. Aber da gab es ja diese Bonusrunde, wo man nachher dann irgendwie einen Begriff raten sollte und da musste man Buchstaben angeben. Also vielleicht 6 auf einmal. Und weißt du noch, welche besondere Buchstabenkombination dort eigentlich fast immer gewählt wurde, weil es einfach eigentlich das Optimum ist in der deutschen Sprache?
Das Ernstel, aber das war doch auch hinterher, war das nicht sogar dann sogar vorgegeben im späteren Verlauf, dass man auch gar nicht mehr wählen konnte, sondern jeder hat sowieso immer das Ernstel gehabt?
Ach stimmt, war es nicht so, die hatten das Ernstel erst schon mal vorgegeben und schon mal umgedreht und man konnte noch Zusatzbuchstaben auswählen, war das so?
Ich glaube, das war im späteren Verlauf der Sendung war das so.
Und was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, das war ja, dass es dann später, seit 94, also vor, war mir jetzt nicht in Erinnerung, aus Berlin Adlershof gesendet wurde.
Aha.
Und das ist ja in Ostberlin, da war früher das DDR-Fernsehen ansässig.
Haben die das angesagt oder warum ist das in Erinnerung?
Das kam eigentlich ziemlich häufig vor, zu sagen, ja, hier, wir kommen aus Berlin Adlershof. Das hat sich irgendwie so eingebrannt.
Okay.
Jetzt habe ich auch gesehen, es kam tatsächlich auf YouTube auch noch einige Folgen vom Glücksrad und tatsächlich gab es dann noch, glaube ich, die letzte Folge im alten Studio und dann die erste Folge im neuen Studio, wo dann die erste Örtlichkeit, die erraten werden musste, was war Berlin Adlershof? Und ich glaube, es war sogar als Ereignis oder sowas, oder ich weiß, Zeitgeschichte oder ja, wie hieß es denn? Ich glaube, Glücksrad-Premiere in Berlin Adlershof oder sowas, ja, mussten die erraten. Und es war eigentlich ziemlich klar, wenn man so gesehen hat, dann noch ein paar Buchstaben, das ist es doch. Und die haben einigermaßen gebraucht, bis sie tatsächlich dann das erraten hatten.
Ja.
Aber gut, genau. Wie gesagt, fing in den 80ern an. Was fing denn sonst noch in den 80ern an und hat sich dann vor allem in den 90ern gehalten?
Da wäre zum Beispiel noch Der Preis ist heiß.
Oh ja. Mit Harry Weinfort.
Ich muss da ganz ehrlich zugeben, ich verdrehe sehr oft Der Preis ist heiß und wie hieß es noch, das mit den
Geh aufs Ganze.
Ja, verdrehe ich, ich weiß nicht warum, aber Geh aufs Ganze und Der Preis ist heiß verdrehe ich immer im Kopf. Deswegen erklär du mir doch bitte, was das Spielprinzip von Der Preis ist heiß ist.
Ja, im Prinzip wurden Kandidaten ausgewählt, die halt so ein Namensschild hatten im Publikum und die konnten dann, wurden dann erstmal ins Pult gebracht anfangs und mussten dann für so einen bestimmten Gegenstand raten, möglichst genau, wie hoch wohl der Preis ist. Ich weiß nicht, wie sie den ausgesucht haben, weil ich meine, Preise unterscheiden sich ja auch, je nachdem, wo man was kauft, aber sie hatten dann irgendeinen Preis festgelegt und die mussten dann möglichst nah dran sein. Und der immer am nächsten dran war, der wurde halt dann, kam die nächste Runde und es lief ein paar Mal, bis sie, glaube ich, 3 oder 4 Kandidaten hatten und dann gab's wiederum Spiele, die sich immer um den Preis von irgendwelchen Gegenständen gedreht haben. Also im Endeffekt war es eigentlich Product Placement oder Produktvorstellung. Da ging es halt los mit, sag ich mal, alltäglichen Produkten wie Zahnpasta oder Butterkekse, die man in manchen Spielen zum Beispiel nach dem Preis ordnen musste, um dann halt dann Punkte zu gewinnen und dann weiterzukommen. Und das ging halt dann weiter bis zu höherpreisigen Dingen wie zum Beispiel Autos oder Reisen, die man dann gewinnen konnte. Vor allem nachher später im Finale so ein Superpreis.
Ah, okay. Und Geh aufs Ganze war ja mit diesen 3 Toren und mit diesen 3 Umschlägen, ne? Und wo man sich für ein Tor entscheiden musste und dann hat der Moderator versucht, einen davon abzubringen oder einen so Geld anzubieten, dass man doch nicht irgendwie das Tor nimmt, sondern irgendwie einen Umschlag oder so, ne?
Ja, das war eigentlich der Charme der Sendung, dass halt der Moderator Jörg Träger damals versucht hat, dann irgendwie schwindelig zu reden. Die Kandidaten dachten, jetzt entscheide ich mich mal dafür. Und dann fing aber an, hat dann wieder irgendwie so einen Deal angeboten, wieder aus der Tasche gezogen. Und dann hat man vielleicht auch eingelassen und dachte, okay, dann macht man das halt mal. Und dann hat er wieder einen anderen Deal aus der Tasche gezogen. Solange bis dann die Kandidaten bald selber nicht mal wussten, was jetzt eigentlich das Beste für sie gewesen wäre.
Also ich fand den Zonk immer sehr sympathisch. Es konnte halt passieren, dass man sich irgendwann für ein Tor entschieden hat und dann hat man das aufgemacht und dann war da nicht irgendwie die Reise drin und auch nicht das Auto, sondern eine große rote Plüschfigur, die halt mit einem durchdringenden Geräusch angekündigt wurde.
Genau, das spielen wir erstmal ein.
Ja, auf jeden Fall, den Zonk fand ich halt sehr sympathisch. Also den hätte ich eigentlich gerne gehabt, diesen riesigen Zonk.
Das ging, glaube ich, vielen Leuten so, dass also gerade Kindern, die dann den Zonk als Plüschfigur haben wollten, oder?
So ein Auto oder so spricht mich halt ja nicht an als Kind, so, da will ich natürlich diese Plüschfigur haben.
Ja, und obwohl die Sendung auch wieder ziemlich lange zurückliegt, also die fing übrigens nicht in den 80ern an, sondern erst 92. Lief dann bis 97 auf Sat.1, bis es dann verschoben wurde und dann 99 bis 2001, meine ich, auf Kabel 1 lief. Und aber trotzdem, obwohl es halt relativ kurz lief, sage ich mal, 5 oder sag ich mal, 7 Jahre lang und halt wie lange her ist, kennen, glaube ich, viele Leute den Song noch.
Ja, gerade dieses Geräusch, also das
Ja.
kennt man auf jeden Fall.
Das hat sich ja fast schon im Prinzip so in den, so als Redewendung oder als Trope so ein bisschen selbstständig gemacht, oder?
Beide Sendungen, Preis ist heiß und Geh aufs Ganze sind mir halt nur so sehr, sehr, sehr dunkel in Erinnerung. Also ich habe sie beide geguckt, aber nicht so wahnsinnig viel, glaube ich. Oder sie haben halt bei mir nicht so nachhaltigen Eindruck hinterlassen, außer dieses Songgeräusch.
Also ich glaube, die Titelmusiken haben sich noch ein bisschen bei mir eingebrannt. Und natürlich Harry Weinfurt mit seinem holländischen Akzent.
Ja, das stimmt, ja.
Und er hat auch mal seinen komischen, ich weiß nicht, es wirkte so ein bisschen immer so trottelig gemacht, sage ich mal, Assistenten. Hieß ja Walter Freiwald.
Guck mal, da weißt du schon viel mehr als ich. Ich weiß nur noch irgendwie,
Der Walter.
es gibt da irgendwie den Song und es gibt irgendwelche Umschläge und man muss irgendeinen Preis raten und irgendwie sind das aber zwei verschiedene Sendungen.
Und was auch noch, finde ich, bei Preis, der Preis heiß war, es hatte so einen gewissen Trashing-Charme. Also das Ganze war ja eigentlich eine relativ, ich will nicht sagen Halbseitenangelegenheit, aber schon ein bisschen grenzwertig. Nicht? Das war auch eine Dauerwerbesendung, eigentlich geht es so darum, so Produkte zu bewerben. Aber trotzdem hat das immer noch so einen gewissen Charme gehabt. Einmal, dass halt diese Spiele und ganze Studio-Einrichtung, gerade da gab es immer solche riesigen Glühbirnen, die halt ziemlich viel so geblinkt haben und dann viel beleuchtet haben. Und das wirkte so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen oder so ein bisschen wie eine Jahrmarktsattraktion. Und das alles so zusammen, fand ich, hatte so einen gewissen Charme, dass man das gerade als Kind, fand ich, ganz gerne geguckt hat damals.
Ja, also ich fand, was ich ganz schön fand, aber generell bei dieser Art von Spielsendung war einfach auch diese positive Stimmung, die halt so überschwappte. Also da waren halt Leute, die haben da irgendwie was gewonnen und freuten sich dann so über ihre Reise, die sie da gewonnen haben und so und keine Ahnung, also es war so Wohlfühlfernsehen so, also konnte man sich gut von berieseln lassen.
Ja, und aus heutiger Sicht eigentlich auch schon, ja, fast kindlich naiv so ein bisschen in der Haltung, oder? Es war nicht so bösartig eigentlich. Obwohl es eigentlich ja um den Kommerz ging, im Endeffekt, was trotzdem, ja, hat noch charmant gemacht und man fühlte sich nicht komplett beschissen irgendwie, oder Leute wurden auch nicht vorgeführt.
Ja, die wurden nicht vorgeführt und es ging auch nicht um. Also die mussten nicht so einen persönlichen Einsatz bringen, wie irgendwie sich im Dschungelcamp mit Maden übergießen zu lassen oder sowas, sondern die mussten halt irgendwie ihren Intellekt benutzen oder halt ihren Scharfsinn, aber nicht irgendwie sich körperlich betätigen oder so.
Genau, also es war noch eine Sendung für jedermann. Also die mussten auch nicht irgendwie Professoren sein oder, weiß ich nicht, Sportstudenten, um da jetzt durchzukommen.
Ja.
Sondern, keine Ahnung, dein Onkel hätte da auch wunderbar mitmachen können und, weiß nicht,
Das stimmt.
hätte gewinnen können.
Ja. Aus den 80ern kam auch noch Geld oder Liebe.
Genau. Aber da sind wir schon eher bei den Samstagabendsendungen, ne? Also ich würde sagen, wir erwähnen es erstmal hier und kommen später nochmal drauf zurück, wenn wir über den Samstagabend reden, oder?
Können wir machen, dann ruckzuck.
Ruckzuck, ja. Über die Sendung wurde ja eigentlich viel geredet. Das war, glaube ich, auch eine sehr erfolgreiche Sendung. Ich meine, moderiert erst von Werner Schulze-Erdel, der später das Familienduell gemacht hat, worüber wir auch nochmal reden müssen, weil es ja auch
Ja.
vormittags kam auf RTL. Aber ich hatte Sendungen, ich meine, habe ich es überhaupt jemals gesehen? Das Problem war, ich hatte ja schon mal davon erzählt, dass wir erst einmal zu Hause nur Antennenfernsehen hatten. Ja, von
Ja.
der Privatsendung eben nur RTL, Sat.1 und ich glaube, das war es sogar erstmal.
Ja.
Und wo lief ruckzuck? Auf Tele 5, wenn ich mich nicht irre.
Weiß es gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall, also ruckzuck habe ich auch praktisch nicht gesehen in den 90ern. Also ich habe natürlich, wie vermutlich jeder andere auch, diese lustigen YouTube-Zusammenschnitte mit besonders merkwürdigen Sachen gesehen. Aber ich kann mich kaum erinnern, dass ich das wirklich aktiv geguckt habe. Und es war ja auch eine sehr hektische Sendung. Also es ging ja darum, dass man so stille postmäßig sich Begriffe gegenseitig erklärt hat. Und wenn da schon sich die Leute nur angeschrien haben oder man die überhaupt nicht verstanden hat, weil die irgendeinen besonderen Dialekt hatten oder sowas, dann war es halt immer sehr, sehr schwer, dem zu folgen. Und es ging ja auch weniger darum, da mitzuraten, wie bei Glücksrad zum Beispiel, sondern eher sich daran zu erfreuen, wie die halt da ihre Begriffe weiterschreien oder auch nicht.
Genau. so eine Unterhaltung, die sich als Art Situationskomik ergeben hat.
Ja. Also da muss ich auch sagen, ruckzuck können wir aus meiner Sicht direkt auch schon wieder einen Haken dran machen. Gab es, hat man in den 90ern auf jeden Fall geguckt, aber nicht in unseren Haushalten, sage ich mal.
Genau, lief aber ziemlich lange, also von 88 bis 2000. Genau, erst auf Tele5, später auf RTL 2. Und dann gab es nochmal so ein paar Wiederbelebungsversuche 2004, 2005 auf dem Sender TM3.
TM3. Ja.
Was dann ja auch eher ein Nischenformat ist. Also, aber ja, es war recht, recht beliebt. Ach ja, was man vielleicht zu diesen Sendungen noch sagen kann, ist, dass die allesamt Adaptionen sind von Formaten, die in den USA entwickelt wurden. Und da schon sehr viel früher liefen. Also hier ruckzuck zum Beispiel hieß Bruce Forsyth's Hot Streak, lief da schon 86, was eigentlich sogar relativ spät ist für diese US-Termine, sage ich mal. Zum Beispiel der Preis ist heiß, den gibt es in den USA schon seit 1956.
Boah. Also
The Price is Right.
Meine Güte.
Ja, also gesehen waren wir in Deutschland sehr viel später dran. Weil ich kann mal auf der Theorie spinnen, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass in den 80ern, 90ern, weiß nicht, eher so der Kapitalismus auch in Deutschland, ich sag mal, ein bisschen entfesselter war und dann auch mehr akzeptiert wurde, dass man im Fernsehen auch und in anderen Medien generell über Kommerz und Preise geredet hat.
Aber das war ja schon tatsächlich in den 90ern auch ein wichtiges Thema, ne? Also die 100.000-Mark-Show, die wir auch noch im Detail besprechen müssen, da will ich schon mal kurz vorgreifen, dass es da ja eine große Kontroverse war, 100.000 Mark anzubieten als Gewinnsumme. Also eine unerhört hohe Summe war das ja.
Ja, dabei gab es Sendungen, also andere Sendungen, wo man durchaus so viel oder noch mehr sogar gewinnen konnte. Also es war zwar recht plakativ bei der Sendung 100.000-Mark-Show, aber durchaus nicht nur, dass man da so viel gewinnen konnte. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich 93, als die Sendung losging, schon die Beträge so hoch waren, aber in den 90ern gab es auch durchaus höhere Beträge, die man gewinnen konnte. Also das war auch relativ. Ich glaube, es hat sich so langsam eine Art Wettrüsten dann immer gesteigert. Ne? Also man wollte halt, um Aufmerksamkeit und Quoten zu kriegen, immer noch höhere Gewinne vergeben.
Ja.
Also nochmal kurz hierzu zu den US-Vorbildern, die aufs Ganze auch seit 63 in den USA als Let's Make a Deal.
Okay, aber ich würde vorschlagen, dass wir zur nächsten Game-Show, die wir schon erwähnt haben, übergehen, die noch nicht im Samstagabendprogramm lief, nämlich Familienduell.
Ja, genau, auch moderiert von Werner Schulze-Erdel, der auch so, sag ich mal, so einen gewissen Onkel-Charme hat und finde ich damals auch mal sehr sympathisch rüberkam. Und die Sendung selbst fand ich auch sehr sympathisch. Da ging es ausnahmsweise mal nicht darum, dass irgendwelche Produkte vorgestellt wurden. Gut, bei Ruckzuck ging es auch nicht darum, aber es war sozusagen eine andere Kategorie von Sendungen, wo es tatsächlich eher um die Kandidaten ging und um das Spielprinzip als solches. Und ja, möchtest du vorstellen, worum es tatsächlich ging?
Nee, ich muss dir da ein Geständnis machen. Ich habe in den 90ern Familienduell nicht geguckt.
Hast du es nicht gesehen?
Nee.
Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, du hast viel Fernsehen geguckt.
Ja, es lief ja immer Star Trek zu der Zeit. Nein, ich weiß gar nicht genau, wann es lief. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gesehen habe. Und ich weiß, dass du es oft oder zumindest öfters als ich gesehen hast. Also ich erinnere mich auch, dass ich das auch mal bei dir gesehen habe. Aber aus irgendeinem Grund haben wir das bei uns nicht geguckt. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung.
Sachen gibt's. Also es lief immer, ich glaube um 11.30 Uhr normalerweise vormittags auf RTL. Ich glaube 11 Uhr kam Der Preis ist heiß und dann 11.30 Uhr Familienduell. Und genau, 11.30 Uhr kam das Familienduell. Ja, worum ging's? Also erstmal haben immer, wie es der Name schon sagt, Familien gegeneinander gespielt. Also Vorbild war auch eine Sendung aus den USA, hieß Family Feud, also eher übersetzbar mit Familienfehde, was es dort schon seit 76 gab. In Deutschland als Familienduell seit 92, sogar bis 2003 hat es sich auf RTL gehalten und jetzt zum Spielprinzip. Da zwei Familien standen sich gegenüber und von denen musste immer einer erstmal an den Buzzer kommen. Und dann fing es immer an mit 100 Leute haben wir gefragt, nennen Sie uns einen Gegenstand, den man schlägt oder wie sowas, ja?
Ja.
Als Beispiel. Und dann mussten eben die Leute irgendwie buzzern und dann Gegenstand nennen, wo sie meinten, dass die meisten Leute von diesen 100 befragten Personen die Antwort, das als Antwort genannt haben. Und derjenige, der halt sozusagen die Antwort hat, mehr Leute für gestimmt hatten, der hat sozusagen die Runde für die Familie gesichert und die konnten dann spielen.
Okay.
Die mussten, glaube ich, in der ersten Runde, die sechs häufigsten Begriffe finden. Und das war zum Teil gar nicht so einfach, weil es gab auch Fragen, wo man dann wirklich sehr viele verschiedene Antworten möglich waren, wo es vielleicht nicht offensichtlich war, was Leute nennen würden. Ja. Und da gab es dann irgendwie, glaube ich, vier Runden und dann, also nächste Runde mussten dann die häufigsten fünf Begriffe geraten werden, dann vier und drei, meine ich. Und wer am Ende nachher die meisten Punkte hatte, kam ins Finale. Und dann haben sie Geldbetrag gewonnen und konnten danach als Champion wiederkommen. Und das,
Ja.
glaube ich, bis zu fünfmal. Also war so auch so ein Element, was häufig in diesen Sendungen war, die täglich liefen, dass man als Champion halt oft das wiederkam, wiederkommen
Ja.
konnte. Und deswegen haben eben auch Leute durchaus auch mehr Geld verdienen können als ein paar tausend Mark. Und deswegen sage ich schon, mit diesen 100.000 Mark, wo halt die 100.000 Mark Show dann plakativ mitgeworben hat, das war auch durchaus vom Betrag her bei manchen anderen Sendungen möglich.
Ja, aber halt nicht so auf einen Schlag.
Genau, es war halt dann ein bisschen, halt nicht in einer Sendung, sondern in mehreren Sendungen, aber jetzt, ich sag mal, auch innerhalb einer Woche oder so.
Dem bisschen, was ich Familienduell entnehmen kann, sag ich mal, oder das, was ich halt so davon kenne, dem entnehme ich, dass Familienduell ja auch einfach diesen Reiz des Mitratens auch hatte. Also,
Genau.
wenn man 100 Leute auf der Straße gefragt hat, dann sind das ja so Durchschnittsleute wie man selber vom Fernseher. Das heißt, man könnte selber auch drauf kommen, was da steht.
Genau, weil manchmal war es dann so, dass man dachte, okay, dieser Begriff, der taucht auf jeden Fall auf oder auf jeden Fall ist der häufigste Begriff. Und manchmal gab
Ja.
es Situationen, da taucht er gar nicht auf aus irgendwelchen Gründen.
Ja.
Und man saß dann wie vom Blitz getroffen und fragte sich, warum.
Ja.
Und da teilweise ging es dann halt den Familien auch so, ne? Und dann hast du auch gesehen, die dachten jetzt, aha, schon mit dem Glitzern in den Augen, das ist jetzt der Begriff. Und Pustekuchen, sie haben wieder weiteres X bekommen. Also ich weiß nicht, ob das auch mal so tatsächlich repräsentativ war, was sie so hatten, aber oder ob das zum Teil auch ein bisschen so der Spannung halber umgeändert wurde.
Ist ja auch die Frage, was das für 100 Leute sind. Wenn die einfach nur ihre 100 Mitarbeiter immer wieder fragen oder so,
Genau.
oder einfach eine Person 100 Mal und dann sagen sie ja, wir haben 100 Leute befragt. Keine Ahnung. Die können ja selber viel Einfluss drauf nehmen, weil nachprüfen kann man es ja eh nicht. Also, ich will denen jetzt nichts unterstellen, aber es könnte ja sein, dass sie dann halt einfach mal die Zahlen so ein bisschen verändert haben oder so.
Was gibt es da generell fürs Fernsehen? Also man kann ja eigentlich nichts glauben.
Ja gut, so viel dann also zu Familienduell. Ich könnte jetzt mal eine Quizshow bringen, die ich geguckt habe, aber das ist keine gute Show.
Das
Aber
macht
ich
ja
kann sie trotzdem
nichts.
bringen. Und zwar lief nach Star Trek lief immer jeder gegen jeden. Kennst
Jeder
du
gegen
das
jeden.
noch?
Oh ja, ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich sogar vergessen hier in der Vorbereitung, dass es diese Serie gab.
Das ist auch
Aber
eine
stimmt,
durch.
ja. Ich
Es
habe sie
ist
auch
eine
geguckt.
durchaus vergessenswerte Show. Sie ist quasi dazu gemacht, um vergessen zu werden. Und ich hab lange überlegt, wie sie überhaupt hieß und bin dann darauf gekommen und deswegen stelle ich sie jetzt hier mal vor. Jeder gegen jeden mit Hans-Hermann Gockel, wohlgemerkt. Hans-Hermann Gockel war eigentlich Nachrichtenmoderator und das hat man auch gemerkt. Weil er
Schon eins,
einfach,
oder?
ja, ich sage einfach mal ja. Auf jeden Fall hatte dieser Hans-Hermann Gockel so eine Nachrichtensprecherstimme, die unfassbar einschläfernd war. Und seine Witze hatte er alle vorher eingeübt. Die Sendung lief halt so ab, dass eine gewisse Anzahl an Teilnehmern, ich glaube irgendwie 12 oder so, jedenfalls in der Größenordnung, standen da auf so kleinen Podesten in einem Halbkreis und jeder hatte drei Leben, also drei leuchtende Lämpchen vor sich. Und
Ja, ich hab's vor Augen.
Dann hat der Hans-Hermann Gockel
Danke.
einfach jeden von denen so Fragen gestellt. Und wenn die Frage richtig beantwortet haben, dann konnte es weitergehen. Wenn sie die Frage falsch beantwortet haben, dann ging eins der drei Lichter aus. Und wenn alle drei Lichter aus waren, dann ist derjenige ausgeschieden. Und die Kandidaten konnten sich halt gegenseitig nominieren. Dann hat dann halt die Nummer 2 hat gesagt, ja, die Nummer 8. Und dann muss die Nummer 8 die nächste Frage beantworten. Und so haben die sich so ein bisschen gegenseitig duelliert. Wir spielen mal auch kurz eine Stelle ein, die auch den unfassbaren Charme und Humor des Hans-Hermann Gockels unterstreicht, wo man nämlich genau hört, was der Typ einfach für eine, ja, Spaßkanone ist.
Jeder gegen jeden, die spannende Quizshow mit Hans-Hermann Gockel.
Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jeder gegen jeden, der Sendung für clevere Leute, bei der man zu Hause so herrlich mitmachen kann. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und testen Sie Ihr Wissen. Hier sind die ersten 20 Fragen. Los geht's mit Hans-Peter. Welchen Beinamen hatte Zar Ivan der Vierte?
Gut, auf jeden Fall, jeder gegen jeden, sollte man sich mal dran erinnern,
Ja, unbedingt.
als obskure Quiz-Show, die es da halt auch gab. Ich meine, das Prinzip war relativ einfach. Man musste einfach Fragen beantworten und fertig. Aber es war halt einfach, es war langweilig. Also steht und fällt halt auch einfach viel mit dem Moderator.
Aber ich glaube, es kam natürlich auch auf Sat 1, genau. Es wird auch dazu passen, dass es halt nach Star Trek irgendwann lief. Ich glaube, deswegen habe ich es auch mal ab und an geguckt, ja.
Ja.
Aber ja, es gab so einige Moderatoren, die dann, ich sag mal, eher so einen langweiligen Eindruck gemacht hatten. Vielleicht eine andere Sendung, die auch zur ähnlichen Uhrzeit kam, auch eine Quiz-Sendung, Jeopardy. Lief Jeopardy. Auf RTL, ich glaube auf 17 Uhr rum. Und die wurde moderiert erst von Hans-Jürgen Bäumler bis 1993, also die Fall seit 92, RTL. Hieß da auch komischerweise erst Riskant, was ja so ein bisschen eine lose Übersetzung von Jeopardy ist. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, warum Sendung überhaupt so heißt, weil ich finde, das ist somit das Widerste, was man sich als Spielsendung vorstellen kann. Also was bitte ist da riskant, außer dass man sozusagen Spielgeld verlieren kann, wenn man die falsche Antwort gibt. Aber gut. Aber vor allem war sie mir halt bekannt dann, weil sie dann nach 93 von Frank Elstner moderiert wurde. Und er hatte auch so ein gewisses steifes Image, sage ich mal.
Ja, das stimmt.
Auch damals, erst in den 80ern, werden das konzipiert und moderiert, noch diverse andere Sendungen. Also war natürlich immer sehr höflich und sehr nett den Gästen gegenüber, was immer sehr gut war. Aber ja, also ich finde, die Jeopardy-Sendung hat es keinen Abbruch getan. Da fand ich es mal ganz gut, dass es eben so seriös rüberkam. War vielleicht nicht ganz so schlimm wie der Hans-Hermann Gockel.
Ja.
Aber es gibt durchaus verschiedene Moderatorentypen, kann man sagen.
Ja, also genau. Der Frank Elstner wie auch der Hans-Hermann Gockel, die gehörten ja einfach zu diesem alten Moderatorenschlag. Die halt, die gehen nicht ohne einen dreiteiligen Anzug überhaupt aus dem Haus. Also ich glaube auch zu Hause tragen die einen dreiteiligen Anzug. Und,
Aber vielleicht noch zu Jeopardy selbst jetzt. Wir haben noch gar nicht erzählt, worum es eigentlich ging.
Ja,
also stimmt. Da kann man sagen, es hat ein bisschen das Quiz-Format umgedreht. Normalerweise ist es ja so, dass man eine Frage gestellt kriegt und die beantworten muss. Und bei Jeopardy war es dann so, dass man eine Antwort bekommen hat zu einer bestimmten Kategorie. Da gab es immer so eine Videotafel, wo man dann, keine Ahnung, auswählen konnte, das Thema, keine Ahnung, drei Buchstaben für 200. Und dann gab es halt eine Antwort dazu und man musste die Frage dazu formulieren, die gepasst hat. Also fand ich war mal sehr nett. Also auch eine Sendung, die man gucken konnte zum Mitraten. Und außerdem hatte sie ja eine wunderbare Melodie.
Ja, und da muss ich auch sagen, also Jeopardy ist ja eine der Sendungen, die wirklich am stärksten in die Popkultur auch Einzug gehalten haben. Also genau wie dieses Zonk-Geräusch kennt jeder die Jeopardy-Melodie. Und das ist auch bei uns zum Beispiel an der Arbeit ist das dann durchaus mal üblich, wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Meeting anfangen soll, aber derjenige, der das Meeting dazu eingeladen hat, kommt halt gerade zu spät, dass dann irgendjemand sein iPhone rausholt und dann die Jeopardy-Melodie anmacht. Und dann sind erstmal die Lacher natürlich auf seiner Seite.
Ja, und zwar nicht halt die Melodie, wie sie ganz am Anfang kommt oder am Ende von der Sendung, sondern die etwas, ich sag mal, weichere Variante, die dann kommt als Wartemusik im Finale, ne, wo dann so eine bestimmte Kategorie da ist und dann zu einer etwas schwierigen Frage oder schwierigen Antwort, muss man besser sagen, die Kandidaten eine gewisse Zeit haben, ihre Antwort aufzuschreiben auf diese, wie nennt man das, Telepads oder sowas.
Ja.
Virtuelle Stifte.
Ja, und wer des Englischen mächtig ist, es gab dann, ich glaube, schon in den 2000ern rum, gab es eine Parodie auf Jeopardy, im Rahmen der US-Sendung Saturday Night Live.
Ja.
Und das ist dann halt Celebrity Jeopardy, wo dann halt Schauspieler Prominente quasi verkörpern. Es ist dann so, als würde man, wäre da halt eine Runde Jeopardy mit Sean Connery und noch anderen Leuten und so. Und das ist sehr lustig gemacht. Also kann ich
nur empfehlen. Kann man nur empfehlen.
Einfach mal bei Google Celebrity Jeopardy eingeben und dann dann ist der Arbeitstag eigentlich auch schon gegessen, weil die Produktivität wird dann sofort in den Keller gehen. Aber dafür ist man dann gut unterhalten.
Was ist nicht eine der ersten Sachen, die wir irgendwie aus dem Internet damals hatten? Die wurde so rumgereicht bei irgendwelchen LAN-Partys und anderen.
Genau, das passt noch zu unserer letzten Episode, das Internet. Ja. Konnte man ja nicht streamen, man hatte halt seinen Ordner Zeug oder lustiges Zeug oder so und da waren dann halt diese Celebrity Jeopardy-Videos drin.
Und man sieht dabei auch wieder, dass Jeopardy natürlich auch dem Namen nach ursprünglich auch aus den USA kam. Da auch schon 64 lief.
Meine Güte, wie früh das alles lief. Also das ist echt unglaublich.
Ja, bei uns kam alles irgendwie 20, 30 Jahre später, was die Quiz sind.
Aber gut, 1964, da war sowas halt auch riskant. Da war das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte, dass man da so etwas nicht als Frage formuliert hat oder sowas. Also da kann man dann vielleicht doch den Namen der Sendung dann noch verstehen.
Ja, vielleicht haben die Zuschauer, weil sie noch nicht gewöhnt waren, da tatsächlich einen Herzstillstand bekommen, wenn der Kandidat dann sich um seine ganze erspielte Summe gespielt hat mit einer Frage. Es gab ja diese Risikomöglichkeiten, genau. Aber so gab es so einen Joker. Da gab es dann etwas Bestimmtes, so Audiomaterial, was noch eingespielt wurde, oder eine spezielle Frage, oder Antwort, ich sag mal Frage, eine Antwort, die vorgespielt wurde und vorgelesen wurde, wo dann der Kandidat einen bestimmten Anteil von seinem bisher erspielten Geld setzen konnte. Mhm. Und ja, da hat es natürlich schon die Möglichkeit gegeben, dass man dann gesagt hat, okay, ich setze alles, um dann möglichst halt dann vorne zu liegen später, vielleicht zu anderen Kandidaten. Ja, und da waren natürlich dann die Kandidaten die Tränen nahe, ne, wenn sie dann sich verzockt hatten.
Ja.
Also in den 60ern war das bestimmt riskant, ja, wie du sagst.
Ja. Gut, wir nähern uns so vom Mittagsprogramm so langsam dem Abendprogramm. Da habe ich auch noch Hast du Töne auf meiner Liste.
Richtig.
Kennst du das? Also viele kennen das gar nicht.
Ich kenne es, ich habe aber nur wenige Folgen von gesehen, genau. Das kam ja auch aber schon relativ spät. Ich meine erst ab 99 und lief auf Vox. Das hatten wir damals auch schon.
Genau.
In Erinnerung geblieben ist mir vor allem der Moderator Matthias Optenhövel.
Genau. Der hat das auch, muss ich sagen, super gemacht. Und auch da, wo wir eben bei Moderatoren waren, die Sendung mit Hans-Hermann Gockel statt dem Optenhövel wäre halt einfach furchtbar geworden. Also der hatte schon einen sehr eigenen Charme in die Sendung gebracht. Also der war sehr flippig und sehr, der hat zum Beispiel immer die Karten mit den Antworten, sobald der Kandidat die Antwort gesagt hat, hat er die Karte halt immer einfach so weggeworfen und hat sich immer einen Spaß rausgemacht, die immer irgendwo hinzuwerfen. Also hinterm Kandidaten vorbei, vor dem Kandidaten vorbei, auf den Boden gepfeffert, ins Publikum geworfen und so. Undenkbar bei einem Hans-Hermann Gockel. Aber worum ging es da überhaupt? Hast du Töne? Da ging es um Musik. Liegt ein Name ja auch schon irgendwo nahe. Es ging im Wesentlichen darum, Musik zu erraten. Und der Hauptbestandteil war halt ein Duell zwischen zwei Kandidaten. Und die haben eine Umschreibung von einem Lied genannt bekommen. Anhand von dieser Vorgabe mussten die dann halt die Anzahl der Töne sagen, anhand derer sie dieses Lied dann erkennen wollen. Also da fing der erste an und sagte 9. Und der nächste sagte 8. Und dann ging es weiter mit 7, 6 und so weiter bis runter zu einem. Und wenn man sich irgendwann nicht mehr zugetraut hat, das Lied dann zu erkennen, dann hat man halt aufgegeben und dem Gegner den Vortritt gelassen. Der kam dann exakt diese Anzahl von Tönen vorgespielt von der Liveband und musste dann anhand der Töne das Lied erkennen. Aber auf jeden Fall, es drehte sich halt alles um diese Musik. Und das fand ich sehr cool. Also ich mag ja Musik sowieso sehr gerne und das war halt auch mal so erfrischend anders. Halt nicht das Faktenwissen quasi abzufragen, sondern halt auch so das Gehör und die Tonfolgen und die Musik halt so zu
thematisieren. Das hat schon die Sendung zu was Besonderem gemacht. Ich weiß auch noch, ich fand es immer erstaunlich, dass ich immer eigentlich sehr gut mitgehalten hatte, diese Töne, also Lieder zu erkennen nach wirklich nur wenigen Tönen. Obwohl ich eigentlich mich immer als Musikbanause bezeichnen würde.
Ja.
Aber das finde ich immer ganz gut. Also ich war teilweise erschrocken, wie lange manche Leute brauchten, um irgendwas zu erkennen.
Ja. Wirst du gleich abgeholt? Ich höre gerade hier bei dir die Sirenen im Hintergrund.
Ja. Jetzt ist es raus, ja. In der Nervenheilanstalt.
Also bei Hast du Töne fand ich das auch erstaunlich, wie viel man selber davon quasi auch mitraten konnte. Was ich auch noch sehr beeindruckend fand von diesen Musikern war, nur exakt diese Anzahl der Töne zu spielen. Also die haben das ja live gespielt, da war auch immer die Kamera zum Beispiel aufs Klavier oder aufs Griffbrett von der Gitarre gezoomt. Und also ich selber spiele halt Gitarre und wenn mir jemand sagt, spiel mal 4 Töne von irgendeinem Lied, das würde überhaupt nicht gehen. Ich würde aus Versehen auch den 5. spielen oder so. Und das ist bei diesem Sendungsformat ja total entscheidend, dass es darf einfach absolut nicht passieren, dass er mal eben einen Ton zu viel spielt oder so. Genau. Also das fand ich echt beeindruckend.
Das müssen wir echt spontan machen.
Ja. Genau, also Hast du Töne war tatsächlich aber eher auch so ein unbekannteres Ding. Also meine Frau zum Beispiel, mit der ich im Vorfeld gesprochen habe, die kannte das gar nicht. Und ich weiß halt auch, das lief relativ versteckt auf Vox und auch nicht zu so einer idealen Sendezeit. Also ich glaube, parallel dazu liefen irgendwelche Trickserien oder sowas. Also
ich weiß gar nicht, wann das genau lief.
Ich meine so um 19 Uhr oder so.
Ja, wie auch immer. Aber das auch war wieder eine mehr oder weniger US-Adaption. Lief unter dem Namen Name That Tune.
Wusste ich auch nicht. Meine Güte. Da hat aber einer von uns beiden gut recherchiert.
Ja, ich finde es so lustig, dass wirklich dann so vieles wirklich ja, vom großen Teich hier rüber geschafft hat.
Ja, was ist denn mit Alles Nichts Oder? Wurde das importiert oder ist das eine deutsche Erfindung?
Ja, das stimmt. Also Alles Nichts Oder ist tatsächlich mal eine Ausnahme und eine deutsche Entwicklung. Also wurde vor allem von Hugo Egon Balder und einem Jackie Drexler entwickelt.
Okay.
Und anscheinend um eine ARD-Quiz-Sendung, die in den 50ern bis 80ern lief, Alles oder Nichts sozusagen zu parodieren.
Okay. Ja, also dann können wir ja auch direkt mal weiter über Alles Nichts Oder reden, ne, wo wir da gerade schon mal bei sind.
Ja.
Also die Sendung wurde moderiert von Hugo Egon Balder, der es ja auch erfunden hat, und von Hella von Sinn.
Genau.
Ist eine Game-Show, aber halt, also die Grenze zur Comedy ist sehr fließend. Also es war eine extrem lustige Sendung und es ging halt vor allen Dingen um den Spaß dabei. Und das Erste, was man überhaupt erstmal festhalten muss, ist, dass diese Sendung vor allen Dingen darauf beruhte, möglichst absurde Dinge zu tun. Also die Spiele, die gespielt wurden, waren möglichst absurd, möglichst merkwürdig und möglichst auf Lacher auch ausgelegt. Und auch absurd war halt die Hella von Sinnen selber.
Die ist ja heute noch.
Ist sie auch heute noch, genau. Ich finde, also Hella von Sinnen ist, je nachdem, wo sie auftaucht, ist sie mal furchtbar gut und mal auch nur furchtbar. Also ich habe keine abschließende Meinung zu Hella von Sinnen, wenn ich ehrlich bin.
Zwischen Genie und Wahnsinn.
Genau, und in Alles Nichts Oder, also ich sag mal, die Sendung war auch ihrem Typus sozusagen, also das war ihr auf dem Leib geschneidert sozusagen, diese Sendung. Also sie ist ja eine sehr flippige Person und das konnte sie in dieser Sendung sehr gut einbringen. Sie hat sich nämlich zum Beispiel immer sehr aufwendig verkleidet. Ich habe eigentlich nur ein Kostüm noch wirklich im Hinterkopf, nämlich da kam sie, glaube ich, mal als das Horoskop. Und dann hatte sie so ein riesiges, blaues, wallendes Gewand an, wo alle möglichen Tierkreiszeichen drin waren. Also da hatte sie eine Waage, hatte sie, glaube ich, auf dem Kopf. Also so ein Hut mit so Waagschalen links und rechts. Und irgendwo war dann halt auch so ein Löwe, so ein Plüschlöwe dran und so. Ja, also auf jeden Fall hat sie in diesen Sendungen immer derartige, sehr, sehr, sehr aufwendige Kostüme getragen. Und es waren, glaube ich, auch ausschließlich Prominente, die in diese Sendung eingeladen waren. Und die mussten sich dann halt durch diese Sendungen spielen, durch diese Spiele spielen. Und die halt, wie gesagt, schon immer sehr auf Absurdität und auf Lacher ausgelegt waren. Und die konnten halt im Zuge der Sendung Torten erspielen.
Ja, das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnere. Das Einzige, woran ich mich noch erinnere, dass dann, glaube ich, die Verlierer immer eine Torte ins Gesicht bekommen hatten.
Nee, es haben Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen haben zum Schluss alle Torten, die Spieler erspielt haben, ins Gesicht bekommen. Also das war dann quasi das Ende, dass dann halt Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen hinter so einer Torwand standen, ihre Köpfe durchgestreckt haben. Diese Wände waren halt auch immer lustig bemalt, dass sie dann halt irgendwelche komischen Körper sozusagen hatten und dann haben sie halt diese Torten ins Gesicht gepfeffert bekommen. Das war schon sehr lustig und war natürlich auch so, dass es dann hieß, wie kann man denn irgendwie die guten Torten irgendwie verschwenden, in der dritten Welt hungern die Kinder und wir schmeißen Torten auf Leute und deswegen hat der Hugo Egon Balder auch irgendwann mal aufgelöst, das sind halt irgendwie Kunst aus so künstlichem Schaum, die Torten.
Der Brasierschaum, oder?
Ich glaube auch. Brasierschaum oder ähnliches, also irgendwie in die Richtung. Aber trotzdem war es halt sehr lustig.
Ja, ich weiß auch noch, dass die Sendung immer mal wieder irgendwie Feuilleton oder sonst so, man eigentlich denkt, dass da gehört es nicht hin, positiv erwähnt wird als mehr oder weniger das anarchischste Format der deutschen Fernsehgeschichte.
Ja, und ich sag mal, von allen Game-Shows, die es so gibt, würde ich mir von Alles Nichts Oder noch am ehesten Remake wünschen. Aber dazu hat sich Hella von Sinn auch mal geäußert und hat gesagt, sie möchte das nicht, weil das kann nur schlechter werden. Also die Leute haben eine Erinnerung an alles nichts oder eine gewisse. Es ist ja auch oft so, dass die Dinge damals vielleicht gar nicht so gut waren, wie es einem in der Erinnerung auch erscheint und so. Und die Frau von Sinn möchte halt das lieber so in dieser Erinnerung behalten, als das irgendwie neu aufzulegen und dann diesen Eindruck zu verderben. Und das finde ich ist eine gute Entscheidung. Also finde ich ist toll. Also finde ich gut.
Ist respektabel, ja.
Ja. Na gut, auf jeden Fall alles nichts oder war auch ein wichtiger Teil. Also habe ich gerne geguckt, muss ich sagen. Also fand ich sehr lustig. Ich war nur immer sehr müde abends. Aber ich hab's, wenn es irgendwie ging und ich irgendwie da die Zeit von meinen Eltern erlaubt bekommen habe, dann habe ich das gerne geguckt.
Ja, ich frage mich auch, ob ich das damals gesehen hatte, als es tatsächlich produziert wurde oder ob das in Wiederholungen waren, weil es lief halt von 88 bis 92. Und war doch noch relativ jung, also ich weiß nicht.
Das hatte ich gar nicht vor Augen. Also dann waren das mit ziemlicher Sicherheit Wiederholungen, die ich gesehen habe, weil 92 war ich 7.
Und ja, da war ich gerade 6 geworden.
Mit 7 durfte ich nicht so spät Fernsehen gucken. Ganz sicher nicht. Also.
Nee, spät schon mal gar nicht. Und aber es kann ja sein, dass irgendwann mal, weiß ich nicht, Samstagvormittags oder so wiederholt wurde.
Ja, aber da zerstörst du ja jetzt gerade mein Bild der 90er. Ich hab eine Lüge gelebt. Ich habe gedacht, ich hätte das immer live gesehen. Also nicht live, aber halt dann zu der Produktionszeit.
Ich sage ja, der Fernsehen ist nicht zu trauen.
Ja, um mich von meinem Alles-Nichts-Oder-Schock zu erholen, könnten wir ja über eine weitere Sendung reden. Mhm. Ja. Ja, ich hätte sonst noch aus dem obskuren Kabinett die Hugo-Show.
Ja, stimmt.
Hugo war so ein kleines Tierchen oder so ein Kobold, sag ich mal. So ein kleines
Troll, glaube ich.
Troll. Also klein mit großen Augen und langgezogenen Ohren und so einer, glaube ich, so einer Warze auf der Nase oder auf dem Ohr oder sowas. Und ich glaube, Hugos Freundin wurde von der bösen Hexe mit dem sehr kreativen Namen Hexana gefangen gehalten. Also die Besonderheit war, dass man da angerufen hat und das Ganze dann über seine Telefontastatur quasi gesteuert hat. Also über die DTMF-Töne, die so ein Handy ja erzeugen kann.
Handy?
Ach Quatsch, Handy. Wo bin ich denn?
Das ist das gute Telefon, ja.
Also,
wenn man ein modernes Telefon hatte, was das Mehrfrequenzwahlverfahren unterstützte.
Genau, davor gab es ja noch Pulswahl. Da hat man gewählt und dann kam nur so tick, 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 tick. Und das durfte man nicht haben. Man musste schon dieses Mehrfrequenz-Ton-Dings beherrschen. Ja, und dann.
Wir können ja mal einspielen, wie das so geklungen hat.
Genau, immer weiter. Und die 8, die 8, die 8, die 8, die 8, die 8, die 8. Jawohl. Und nochmal die 8. Und zurück mit der 2, mit der 2. Mit der 2, die 2, die 2. Da hinten ist ein Punkt. Hol dir den. 6. Und nach vorne mit der 8. Mit der 8, mit der 8. Jawohl. Und hol dir den Punkt. 6. Nein, der 1, nicht 4.
Ach, ja, ich erinnere mich.
Also was an der Sendung auch bemerkenswert war, war, dass die Moderatoren in so einem komplett computeranimierten Raum waren. Und das haben die halt völlig übertrieben mit der Computeranimation. Also da war dann halt, da war nichts zu sehen, also keine Kulisse, nichts, sondern das waren alles irgendwelche Computerobjekte. Dann waren sie plötzlich unter Wasser und dann schwebte plötzlich ein Auge im Raum oder eine Pyramide oder so. Ganz kurios. Und die Moderatoren haben da halt auch irgendwie immer so hölzern mit interagiert und haben dann immer sowas gesagt wie, oh, jetzt ist das Auge geschlossen. Sie konnten das halt natürlich nicht sehen und man hat immer den quasi angemerkt, dass die halt das gerade eingeflüstert bekommen haben, was sie gerade so tun sollen, damit das irgendwie glaubhaft wirkt.
Ja, es waren eher so die Anfänge von dem Greenscreen.
Genau. Und ich weiß auch noch, dass die eine Moderatorin hieß Ming Kai. Das weiß ich noch. Die war, glaube ich, irgendwie, vietnamesischen Ursprungs.
Ja, genau, vietnamesische Wurzeln, ja.
Und die Ming Kai hat das dann moderiert. Und das war halt irgendwie, war schon eine sehr, sehr obskure Sendung. Sehr merkwürdig mit diesem ganzen Computeranimierten. Und würde heute auch nicht mehr gehen, weil man heute ja kaum noch Telefone hat, wo man die Tasten nicht mit am Ohr hat. Also früher hatte man ja noch eher schnurgebundene Telefone. Da war schnurlos ja eher eine Besonderheit.
Ich glaube, die Sendung vermisst. Keiner, ich weiß nicht, vielleicht schon. Also aus Nostalgiegründen vielleicht, aber ja, ich glaube, heute wird es echt nicht mehr gut laufen. Müsste auch ein bisschen mehr bieten.
Hast du sonst noch obskure Sendungen?
Einige Sachen noch. Ich habe noch einen Moderator gar nicht erwähnt, der dann, meine ich, auch erst im öffentlich-rechtlichen Bereich war und dann irgendwann zu Sat.1 gewechselt ist, Fritz Egner.
Ja.
Sagt er wahrscheinlich was?
Ja.
Und der hat auch diverse Formate moderiert. Eine Sache, das ist, nennt sich XXO, Fritz und Co. Das war so ein Tic-Tac-Toe-Variante.
Ja.
Ja. Da haben sich die Leute von Sat.1 gedacht, gehen wir doch in die Vollen und bauen wir halt so eine Wand auf, einmal drei Felder. Und jedes Feld ist im Prinzip eine Kabine, wo irgendein, wie sagt man, Prominenter in Anführungsstrichen drin war. Es waren auch vielleicht eine BRC-Prominente durchaus.
Sogar in einer italienischen Serie, Marion Kracht. Ob Theater, Film oder Fernsehen, sein Gesicht vergisst man nicht. Horst Janson. Bayerns Antwort auf die dünnen Models, Ottfried Fischer.
Muss nicht alle Leute unbedingt kennen. Die wurden anfangs vorgestellt und da war es so, dass die irgendwelche Behauptungen von sich gegeben haben. Und die Kandidaten mussten das dann irgendwie als Wahrheit oder Lüge einschätzen. Hm. Also gewonnen hatte dann natürlich dann wieder der eine Dreierreihe gebildet hatte.
Ja.
Aber das Einzige, was mir sonst noch in Erinnerung ist, dass der Fritz Egner da total, weiß ich nicht, wie auf Drogen wirkt oder so.
Ja, also die Sendung ist mir auch nur ganz dunkel in Erinnerung. Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich die komplett vergessen, glaube ich.
Vielleicht eine andere Sendung, die mir in dem Zusammenhang einfällt. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht deswegen, weil ich mir Fritz Egner und Elmar Hörig verwechsle. Letztere hat nämlich die Sendung moderiert, die dann auch den passenden Namen Bube Dame Hörig hatte.
Ah, habe ich nie gesehen, aber kenne ich auf jeden Fall. Also kenne ich vom Namen her.
Lief dann 96 bis 99 auf Sat.1. Und hatte auch eine US-Version als Vorbild, Card Sharks. Und hier ging es jetzt, wie der Name sagte, um Spielkarten. Und da war die Variante, dass dann zwei Kandidatenpaare da waren. Die haben mal irgendwie die Schätzfragen ausgemacht, wer jetzt die Runde spielt. Und dann gab es eine Kartenwand, wo dann 2x5 Karten verdeckt waren. Und dann wurde die erste Karte aufgedeckt und die Kandidaten müssten raten, ob jetzt die nächste Karte höher oder niedriger ist. Also eigentlich ein simples Prinzip. Mhm. Und wenn sie halt die ganze Reihe durch hatten, haben sie einen Punkt bekommen. Und ja, wer zwei Punkte hatte, kam ins Finale. Und dann konnte man dann im Finale Geld auf Karten setzen und dann halt gewinnen. Mhm. Ja, also es war eine Sache, ich meine, die lief vormittags, war das so? Also die Sache konnte man sich mal ganz gut angucken für zwischendurch, aber... Ich sag mal, da konnte man auch Sachen nebenbei machen. Es war jetzt nichts besonders Innovatives.
Ja.
Die für auch nur 3 Jahre.
Ich hatte sonst auch noch eine obskure Sache, die auch nicht so ganz, vielleicht nicht zur Gameshow gehört, vielleicht aber auch doch. Nämlich Takeshis Castle.
Ja, stimmt. Hätte ich ja gar nicht irgendwie vorbereitet oder mehr auf dem Schirm, aber natürlich.
Und zwar kommt die aus Japan, glaube ich. Oder ziemlich sicher. Und der Takeshi, ja. Um den es halt der Namensgeber ist, der war zu der Zeit, glaube ich, irgendwie Regisseur und Moderator und so, also zumindest bekannt, sage ich mal, in Japan. Und das Spielprinzip war, dass man, oder ich sag mal erstmal, die Grundidee bei der Konzeption von der Sendung war, man wollte Jump'n'Runs, die ja auch aus Japan kommen, wollte man halt als Gameshow verwirklichen. So, und da hat man halt Takeshis Castle geschaffen. Es geht darum, also die Geschichte ist, dass ein General Tani, dass der Takeshi besiegen möchte, den bösen Fürsten Takeshi. Und das macht er mit einer Unterstützung von ganz vielen Normalos, sag ich mal. Und das sind wirklich viele, also es sind 100 sind es bestimmt am Anfang. Und die müssen halt verschiedene Parcours durchlaufen. Also da sind dann das erste Spiel oder eins der ersten Spiele, das wechselt halt immer, war zum Beispiel so eine Wand, auf die halt alle zulaufen mussten innerhalb von einer gewissen Zeit und die halt überwinden mussten. Also die war dann halt, weiß ich nicht, 2,5 Meter oder so hoch. Also schon kein allzu leichtes Hindernis. Und ja, alle, die das dann halt geschafft haben, kamen dann in die nächste Runde. Und ja, am Ende... nach was weiß ich wie vielen Runden musste man dann gegen Fürst Takeshi antreten. Und der fuhr mit seinen Schergen auf Autoscootern umher. Und die Autoscooter hatten vorne so eine Pappscheibe. Und die musste man mit seiner Wasserspritzpistole dann treffen. Und dann hatte man denjenigen ausgeschaltet.
Ah, du rufst Erinnerungen wach, Philipp.
Ja, der Tani, der hatte halt fast nie irgendwie Glück, weil dann kamen halt die Leute oft nicht überhaupt gar nicht erst bis ins Finale und so. War super lustig. Und halt auch sehr absurd und also absurd waren zum Beispiel die Spiele, also ich habe hier mal eins rausgepickt und zwar heißt das Spiel das Bowling-Spiel. Da wurden die Kandidaten in überdimensionale Kegel gesteckt. Also die riesige Kegelverkleidung sozusagen.
Das Bild habe ich auch noch vor Augen, ja.
Und wurden auf so einer Bowlingbahn aufgestellt und haben halt ihre Position quasi zufällig gezogen. Und da ist das natürlich so, wer vorne in der Mitte steht, also die standen halt in so einem Dreieck, der hatte dann halt vermutlich Pech. Und wer hinten rechts oder hinten links stand, der konnte sich höhere Chancen ausmalen. Die Kostüme waren etwa 15 Kilo schwer, also sie konnten sich halt kaum bewegen. Und damit sie nicht weglaufen, wurden denen auch noch die Füße zusammengebunden. Und der Fürst Takeshi, der hatte halt seine Bowlingkugel mit einem Durchmesser von 1,40 Meter und hat dann halt einfach einmal gebowlt. Also einfach einmal die Kugel angeschossen und da in die Menge geschickt. Und im Prinzip ging es darum, wer stehen blieb, kam in die nächste Runde. Besonders absurd war auch, dass das Ganze in Deutschland zunächst auf einem Sportkanal lief, nämlich auf DSF. Es war anscheinend so, es kam halt nach Deutschland und dann hat man sich gedacht so, wir wollen das im Fernsehen bringen, das sieht irgendwie nach Sport aus, lass das mal irgendwie auf dem Sportkanal bringen. Und wurde entsprechend auch von professionellen Sportkommentatoren kommentiert. Was halt auch sehr absurd war, da hat man sich das angeguckt und dann waren da johlende Japaner im Hintergrund und dann hörte man so diese ruhige, sachliche Stimme.
Und wieder bricht ein Tag auf der Burg des Fürsten Takeshi an. Auch heute wird er sich der Eindringlinge erwehren müssen, die versuchen, seine Burg zu stürmen. Sein Gegner ist der General, der täglich neue Freiwillige findet, die mit ihm...
Takeshis Castle wurde irgendwann nochmal reaktiviert für ein, ich sag mal, nicht so intellektuell herausragendes Publikum für RTL 2. Da hieß dann General, der General Tani hieß dann General Lee, weil man sich anscheinend dachte, Lee ist irgendwie der bessere japanische Name. Und der Moderator war dann halt auch so, hatte eine nervigere Stimme und hat das auch, finde ich, viel bösartiger kommentiert. Also nicht mehr so sachlich wie die Sportkommentatoren, sondern immer so nach dem Motto, ah ja, und der Idiot ist jetzt auch hingefallen und oh, der Idiot kann ja gar nichts, so nach dem Motto. Also auf dem Niveau war das dann. Und die Folgen, die eigentlich immer so eine Dreiviertelstunde gingen, wurden für RTL 2 halt geschnitten auf etwa 20 Minuten. Also ich sag mal, der ganz große Charme und große Witz von Takeshis Castle ging da halt verloren.
Ja, vermutlich wollten es dann so ein bisschen krasser, sag ich mal, irgendwie zurechtschneiden. Erstmal vielleicht Phasen, die dann dem Zuschauer eher als Leerphase oder Leerlauf dann vielleicht vorkommen sollte, ein bisschen wegschneiden und das Ganze nachher noch ein bisschen zuspitzen.
Ja, genau. Also nach der Jahrtausendwende hat RTL ja versucht, Takeshis Castle neu aufzulegen. Kurz. Das war dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, die Pirateninsel oder so. Also
das hatte, ja, das hatte, wurde von Sonja Zietlow moderiert, ne?
Genau, ja, was an sich eigentlich schon ein Grund ist, das nicht einzuschalten.
Ja, das stimmt. Ich bin Sonja Zietlow. Muss ich sagen, als Moderatorin persönlich... nicht so mein Fall. Hey, der hat übrigens auch mal die Hugo-Show moderiert in jungen Jahren.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, der hat so abwechselnde Moderatoren.
Ja. Ja, genau. Also in diesem Remake, das war in so einem Piraten-Setting und das war dann halt mit den üblichen C-Promis. Und da stand halt auch eher so diese Bösartigkeit im Vordergrund. Diese Boshaftigkeit, Leuten beim Scheitern zuzusehen und beim Hinfallen und so. Ja, und entsprechend schnell ist das Ganze dann halt auch wieder abgesetzt worden.
Also sozusagen statt, dass man sagt, man hat die Motivation, man rät entweder mit, wie bei Quiz-Sendungen, oder man erfreut sich an den sportlichen Leistungen, Geschicklichkeitsleistungen von irgendwelchen Leuten, die was Besonderes können, hat man dann eher dieses noch drin, dass man Schadenfreude dabei hat, sage ich mal, im positivsten Fall, oder eben auch, dass man sich daran ergötzt.
Ja, genau.
Dass Leute einfach scheitern, ja.
Ja.
So, haben wir denn noch irgendwas jetzt von den Sendungen, die jetzt eher so im Nachmittags- oder Vormittagsprogramm liefen?
Ich habe noch zwei, nämlich haben wir jetzt nur über Erwachsenensendungen geredet oder halt welche, die sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum richteten. Und zwei habe ich halt einfach noch im Kopf, die sich an Kinder deutlich richteten. Das eine ist kurz erklärt, nämlich 1, 2 oder 3.
Ja.
Das war auch eine Wissenssendung und zwar wurde da, glaube ich, eine Frage gestellt und es gab drei Antwortmöglichkeiten. Und eine davon war halt richtig und dann mussten sich die Kinder, also von, ich glaube, es haben zwei Teams gegeneinander gespielt und die Kinder, die zu diesen Teams gehörten, die mussten sich innerhalb von einer gewissen Zeit, mussten die sich halt auf so Flächen stellen, wo 1, 2 oder halt 3 stand. Und wenn sie richtig, also bei der richtigen Lösung, da leuchtete dann halt von unten so ein Licht. um halt anzuzeigen, dass diese Lösung die richtige ist. Und was mir vor allen Dingen da in Erinnerung geblieben ist, ist halt dieser Spruch von einem der Moderatoren, also die wechselten halt auch. Von dem kam halt dieses erstmal 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei.
Vorbei.
Und dann,
ob ihr wirklich richtig steht,
seht ihr, wenn das Licht angeht.
Das hat sich eingebrannt.
Ja, das ist auch, ich habe es bei, glaube ich, bei Trickserien-Episode schon gesagt, ich weiß auch nicht, warum man solche Dinge sich immer merkt. Also, warum kann ich mir nicht Sachen für, warum habe ich mir im Studium nicht Sachen für Klausuren merken können? Aber sowas. Na, egal. Und die andere Show, ist vielleicht auch im weitesten Sinne nur eine Spielshow, ist die Mini-Playback-Show.
Ja, stimmt. Da, hast du die geguckt?
Die habe ich geguckt, ja. Jetzt zwar nicht mit unfassbarer Begeisterung, aber ich habe die schon geguckt, sag ich mal. Also,
interessant, ich habe sie gehasst, diese Sendung.
Echt?
Ich fand sie damals nur irgendwie peinlich. Also ich konnte sie mir nicht angucken.
Also es ging ja darum, dass da Kinder im Prinzip Musikstars nachmachen konnten.
Genau.
Und dann haben die sich im Prinzip ein Lied und auch einen Künstler ausgesucht und dann sind sie durch die Zaubertür gegangen. Später war es dann auch mal ein Zaubertunnel oder eine Zauberkugel und sind dann halt, also die sind da durch die Tür gegangen und das war natürlich geschnitten, aber als Kind weiß man das halt nicht, aber die sind sofort quasi wieder rausgekommen und zwar komplett gestylt, sodass das sich für den Zuschauer zu Hause wirklich der Eindruck von Zauberei halt ergeben hat. Und dann waren die teilweise wirklich sehr professionell geschminkt wie die Stars und haben dann halt Playback zu die Lippen zu dem Lied bewegt. Ich wusste nicht, was Playback ist und ich habe halt gedacht, die singen das auch tatsächlich und habe mich immer gefragt, wie die das so professionell singen können.
Wieder eine Fernsehlüge.
Ja, genau. Aber das habe ich jetzt schon in den 90ern auch noch rausgefunden. ich erinnere mich auch noch, dass da welche, also das war besonders lustig, da haben nämlich welche von den Pet Shop Boys Go West performt, sage ich mal. Und das Video, das Musikvideo, was sie danach gemacht haben, bestand im Prinzip darin, wie die Pet Shop Boys auf Bergen standen und dann immer mit dem Arm nach Westen gezeigt haben und ansonsten halt einfach starr da rumstanden, die Lippen bewegt haben und immer beim Refrain Go West den Arm gehoben haben. Dann haben die Kinder natürlich, waren dann halt so gestylt wie die Pet Shop Boys, standen da einfach rum, haben ganz starr gestanden, immer die Lippen bewegt und ab und zu den Arm gehoben. Da gab es dann auch eine Jury, die die Kinder bewertet hat und irgendwelche Kinder haben dann halt gewonnen. Aber das war mir halt egal. Es ging halt für mich um die Musik und um die Verkleidung. Und nette Anekdote am Rande. Irgendwann drohte die Mini-Playback-Show, also die verlor halt immer mehr an Zuschauer. Und da hat man sich gedacht, na gut, dann holen wir uns mal so einen richtigen Star, der das ab jetzt moderiert. Und man hat sich Blümchen geholt.
Ja, stimmt.
Und daraufhin sind dann die Zuschauerzahlen komplett eingebrochen und es wurde abgesetzt.
Ich würde gerade sagen, aus meiner Sicht wurde es dann doch unerträglicher.
Ja, ich habe es dann auch nicht mehr geguckt. Also Blümchen fand ich ganz furchtbar. Gut, sonst habe ich nichts Obskures und nichts aus dem Vormittagsprogramm mehr und auch keine Kindersachen mehr.
Aber ich würde mal sagen, wir können dann wunderbarerweise den Bogen schlagen, jetzt dadurch, dass wir auch die Mini-Playback-Show hatten, wurde ja moderiert von Mareike Amado, meine ich, aus dem holländischen Bereich, und produziert von Endemol, was ja damals und auch heute im Prinzip so ein Unterhaltungssendungsproduzenten-Gigant ist.
Ja.
Und der auch in den 90ern aufkam. Und ich meine, vor allem für RTL produziert hatte. Und die haben eben nicht nur diese Mini-Playback-Show produziert, sondern durchaus auch veritable Samstagabendsendungen. Deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir vielleicht jetzt den Bogen schlagen auf den Samstagabend, an dem wir uns bislang gedrückt hatten.
Ja. Also Endemol, das ist doch von dem Mann von der Linda de Mol, oder?
Genau, der war das.
Die machen doch auch immer noch Big Brother und ähnliche Formate, kommen doch auch von denen, oder? Oder Dschungelcamp sogar, glaube ich, auch. Ja, der Samstagabendbereich, da kann man kurz den Giganten erwähnen, Wetten, dass?
Genau, den können wir wieder. Ich glaube, wir müssen nicht groß darüber sprechen, oder? Ich meine, man kann höchstens so sagen, in den 90ern fand ich, war es noch eine sehr schöne Sendung, habe ich gerne gesehen.
Ja, war auch ein Event. Also, war
auch ein Event, genau. Das, wie es immer heute noch versucht wird zu beschreiben, als die gute alte Zeit, Lagerfeuer, Samstagabend, die Familie versammelt sich und guckt dann einträchtig, Wetten, dass.
Aber genau so, das war es ja halt auch wirklich. Also, ich erinnere mich halt auch, dass dann zum Beispiel meine Mutter so zu diesem Anlass dann auch, was weiß ich, Packung Chips gekauft hat. Also sonst haben wir das ja nicht so gegessen, aber dann halt gab es dann Chips und vom Fernseher, weil jetzt guckt man halt, Wetten, das.
So. Genau, also, und man konnte auch ein bisschen länger aufbleiben, ne?
Genau.
Wenn Gottschalk wieder überziehte, wie immer.
Das Prinzip ist bekannt auf jeden Fall. Muss man, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, also ich habe im Prinzip nur eine Wette, die mir so richtig im Gedächtnis geblieben ist. Und ehe ich das erzähle, wollte ich halt dir mal den Ball zuspielen und dich fragen, ob dir aus den 90ern noch irgendeine Wette, die da gelaufen ist, im Gedächtnis geblieben ist.
Das Problem ist, ich kann heute nicht mehr zuordnen, aus welcher Zeit das alles war. Ich habe es ja später auch noch geguckt. Ja. Also irgendwann nicht bis ganz bis zum bitteren Ende. Also ich meine, heute über Markus Lanz Zeit müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen, was daraus geworden ist aus der Sendung. Ja. Das nutze ich sowieso auch nochmal ab als Spielprinzip, weil irgendwann hat man jede Art Wette gesehen, finde ich.
Ja.
Was mir einfällt jetzt, das waren natürlich immer die Baggerwetten. Das war doch so was wie eine Art Running Gag, dass man sagt, okay, man schaut jetzt und da kommt jetzt der, keine Ahnung, der Urs aus der Schweiz mit seinem Bagger und schafft es aber mit diesem, ich sag mal, männlich groben Gerät, aber die filigransten Dinge auszuführen, zum Beispiel Bierflaschen zu öffnen oder sowas.
Ja, oder irgendwie, ich glaube, ein Ei auch mal aufschlagen oder so.
Ja, das gab es in allen Varianten eigentlich, das ist immer wieder gekehrt. Das war schon spektakulär, muss man sagen. Also,
ja.
Aber es hat sich halt irgendwann abgenutzt.
Also ich weiß halt noch eine Sache, da haben die ein LKW oder zumindest irgendeine Art Fahrzeug, ich glaube, es war ein LKW, haben sie auf Weingläser gestellt. Auf vier, stimmt, auf ja. Vier Weingläser. Und das war eine absolute Millimeterarbeit. Das hat auch ewig gedauert. Aber man saß da, man war richtig gefesselt. Da saß man da vorm Fernseher. Also die Wette habe ich noch im Kopf.
Stimmt, ja. Oder solche krassen Sachen, wo sie mit Motorrad eine Skisprungschanze runtergefahren sind.
Ja.
An solche Dinge. Also es gab schon spektakuläre Sachen. Und natürlich diese typischen, ich sag mal, Lückenfüller-Wetten wie, weiß nicht, Klopapier am Geschmack erkennen oder irgendwas Abstruses. Aber genau, das war natürlich die Samstagabend-Sendung,
ja.
Aber es gab auch andere Sendungen. Wir hatten vorher mal angesprochen Geld oder Liebe.
Genau.
Das lief seit 89, meine ich, und dann bis 2000 schieß mich tot. Das war das 2001, genau. Wurde moderiert von dem auch schon erwähnten, geschätzten Jürgen von der Lippe, der eigentlich ja Kabarettist war. Und dann, ja, sag ich mal, auch als Ulknudel tätig war und auch ganz nette, ich sag mal, Stücke drauf hatte. Und ja, die Sendung war ja so eine, fand ich, so eine Mischung aus Comedy und Spielshow eigentlich.
Ja.
Also es war auch sehr, ich sag mal, was zum, ja, zum Chips essen und sehr harmlos, also zum Einmöbeln und Zugucken. Also ich habe es jetzt nicht extrem gut gefunden, aber wenn halt sonst Samstagabend sich lief, konnte man es ganz gut sich angucken.
Ja.
Genau, also es war so, es gab sechs Kandidaten. Und zwar Singles. Hier drei männliche und weibliche Singles. Und die mussten dann sich vorstellen, was für ein ungewöhnliches Hobby oder irgendwelchen Beruf die hatten. Und dann in verschiedenen Spielen sich sozusagen kennenlernen. Und dann konnte man Zuschauer eben gucken, wer jetzt zu wem gepasst hat. Oder ab und zu gab es auch Situationskomik. Und Jürgen von der Lippe ist natürlich begnadet darin, da irgendwelche Pointen rauszuhauen. Also gerade bei einem guten Abend war das schon mal sehr lustig. Da gab es zum Beispiel Pantomime-Raten oder solche Sachen. Und am Ende, also die haben sozusagen auch Geld erspielt und am Ende mussten sie sich entscheiden, ob die jetzt das Geld nach Hause nehmen wollten oder ob sie dann sich für die Liebe entscheiden. Und da war aber die Sache natürlich, da hätten sie jetzt kein Geld gekriegt, außer wenn halt, ich glaube, ein Mann, eine Frau-Kombination rauskam, die aber auch von den Zuschauern, die eben dann per Telefon mit abstimmen konnten, auch gewählt wurde als Lieblingspaar. Und die haben dann Jackpot gewonnen. Hm. Und es war halt eine ganz nette Mischung. Es gab diese Spiele, es gab so ein bisschen blöde Laien. Jürgen von Lippe hat auch so ein paar Gags gebracht. Stand-up-Comedy gemacht und es gab auch ein paar Musikauftritte. Also man konnte sich das ganz gut angucken. Also ich fand jetzt, das ist nicht extrem berauschend, aber nett auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich habe das, also ich bin nicht der große Jürgen von der Lippe-Fan, muss ich sagen. Also für mich hat der so, weiß ich nicht. Also mich hat er nicht so richtig angesprochen. Deswegen, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass viel auch mit dem Moderator steht und fällt und Jürgen von der Lippe war für mich dann auch eher einen Grund, sich Sachen halt nicht anzugucken. Also Geschmäcker sind da einfach verschieden. Er hat mich jetzt nicht total genervt oder so, aber er ist einfach nicht so mein Typ irgendwie. Ich fand ihn immer so ein bisschen albern.
Ja, das stimmt, das trifft es ganz gut. Aber bei guten Abenden war es auf jeden Fall dann schon, finde ich, gelungen albern. Man konnte sich sehr charmant angucken. Also war auch sehr charmant, muss man sagen. Aber ja, schlechteren Abenden war es dann auch mal vielleicht einfach nur so Schenkelklopferniveau. Gut, das waren jetzt Sendungen von ARD und ZDF jeweils. Jetzt haben wir ja schon eigentlich den Bogen schlagen wollen mit Endemol, mit der Produktionsfirma. Und die hat auch diverse Sendungen produziert, auch für den Samstagabend bei RTL. Eine Sache, sagen wir vielleicht erstmal nennen, damit wir drüber hinwegkommen, aus meiner Sicht, ist die Traumhochzeit.
Ah, stimmt.
Ja, die dann auch von besagter Linda Demol moderiert wurde. Also ich sage, um darüber hinwegzukommen, ich selbst habe sie eigentlich nicht geguckt. Mir war das Ganze zu kitschig damals. Hm. Das ist wahrscheinlich heute noch. Also die Idee war ja, dass ein Partner eines Liebespaares sich heimlich bei der Sendung angemeldet hat und dann wurde ein überraschender Heiratsantrag gestellt in meiner Partner und das dann eben mit versteckter Kamera gefilmt.
Ja.
Ja, und dann war auch die Frage, okay, wie lange haben sie sich irgendwie geküsst oder so und welche Situationskomik oder wie auch immer, was hat sich jetzt, sage ich mal, aus diesem in der Situation ergeben. Das wurde dann halt nach und nach vorgestellt. Es gab insgesamt 3 Paare, meine ich, pro Sendung. Und in der Sendung selbst haben die auch als Kandidaten, traten sie als Kandidaten gegeneinander an. Und da gab es auch so Spiele. Man konnte dann insgesamt eine Traumhochzeit dann auch eben namensgebend gewinnen. Mhm. Also es war halt alles sowieso thematisch, also Spiele, die thematisch verbunden waren mit dem Thema Hochzeit. Und am Ende, glaube ich, waren das bei den Siegern, gab es dann so eine Art Show-Hochzeit. Aber so viel weiß ich jetzt auch nicht darüber. Ich habe selbst eigentlich nicht geguckt.
Ich habe es auch nicht geguckt. Also es gab ja in den 90ern so ein Bündel an so Liebessendungen. Hat jetzt zwar nichts unbedingt mit Game-Shows zu tun, aber es gab ja auch hier noch Nur die Liebe zählt mit Kai Pflaume und so.
Stimmt.
Habe ich nicht geguckt.
Ja, einige so Art romantisch angehauchte Sendungen.
Ja.
Also wenn man so will, Geld oder Liebe viel auch so ein bisschen entspart, war aber halt nicht ganz so klischeehaft gemacht, aber es eher so, ich sag mal, ironisch vom Unterton her. Aber die Sendung war wohl sehr erfolgreich.
Ja.
Und lief auch immerhin 8 Jahre, von 92 bis 2000 auf RTL.
Ja.
In dem Zusammenhang noch kurz, auch wenn sie Samstagabend lief, es gab noch eine andere Sendung, so eine Kuppelsendung, die nannte sich Herzblatt, kam in der ARD.
Stimmt, Herzblatt.
Die ist auch lange gelaufen. Ich glaube, von 85 an.
Stimmt, Herzblatt, da erinnere ich mich auch noch. Das war doch die, wo man den anderen auch nicht erstmal nicht gesehen hat, ne? Oder wo man irgendwie, einer irgendwie 3 Leuten so Fragen gestellt hat. So, Kandidat 1, würdest du an einem romantischen Abend Rotwein oder Weißwein trinken? Und dann muss er sagen, ja, an einem romantischen Abend würde ich das und das machen. Und so.
Und ja, aber es war halt nicht relativ uninteressant. Interessant war, dass tatsächlich als der erste Moderator in den 80ern noch Uli Carell war.
Der alte Tausendsasser, der hat doch alles.
Ja, was hat eigentlich nicht gemacht, genau. Aber hätte ich eigentlich gar nicht vermutet, dass der halt so einen Sendung gemacht hat. Obwohl er vielleicht schon, er war ja nicht nur Ögnul, sondern auch eher so Konferencier und er hat auch sehr charmant eigentlich im Umgang mit Leuten.
Ja.
Hat sich so als eigentlich als Gesamtpaket, sag ich mal, Gesamtunterhalter betrachtet, so gesehen, passt vielleicht auch ganz gut.
Aber wir hatten ja viele Holländer, ne? Wir hatten ja viele Holländer in den 90ern. Also
ja, tatsächlich. Also
Harry Weinfort.
Harry Weinfort, Linda de Mol. Mareike Amado, meine ich, kommt auch aus Holland.
Ja. Ulla Kock-Andrink, sie kommt auch aus Holland?
Nee, die kommt aus, sag schon, irgendwas da im Westen. Bottrop, meine ich, ja.
Aha, ja.
Ja, fast.
Ja.
Aber jedenfalls noch als zu der Sendung kurz, auch wenn es Samstagabend ist und wir wieder abschweifen. Eine Sache habe ich noch in Erinnerung, das war am Ende, ging es immer, da kam so eine Frauenstimme irgendwie säuselnd aus dem Hintergrund. So, Kandidat 1, jetzt musst du dich entscheiden.
Stimmt, ja.
Da wurde so eine komische Zusammenfassung dann gegeben.
So, Monika, wer soll nun dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der dir alle Wünsche von den Augen abliest und mit dir lieber auf einer Giraffe reitet, als dich vor dem wilden Stier zu retten? Oder Kandidat 2, der geile Typ, von dem man nicht genau weiß, ob er vor dir oder vor dem Stier in die Knie geht? Oder Kandidat 3, der sich mit seinen schönen Geburtstagsaugen von jedem Affen unterscheidet und auch seinen flotten Kühen ein Herzblatt vorbeischickt? So, Monika, nun musst du dich entscheiden.
Das ist eine Anekdote, kann ich noch erzählen. Tatsächlich hat der Freund von meiner Cousine tatsächlich da mal teilgenommen an dieser Sendung. Ja, ja, und hat dann erzählt später, ich glaube, ich hätte es nicht gesehen, aber hat dann später erzählt, dass die halt auch Anweisungen bekommen hat und im Prinzip gab es ein Drehbuch für die Sendung. Also auch wieder, ne, beim Thema Illusionen beim Fernsehen.
Ja, das heißt, er hat seine Cousine nicht darüber kennengelernt.
Nein. Ich glaube, es gab auch Statistiken darüber, wie viele überhaupt da zusammengeblieben sind. Das war irgendwie verschwindend gering der Anteil.
Aber das ist ja oft bei solchen Kuppelshows. Ich meine, ein ganz extremes Beispiel ist die aktuelle dieses Sendeformat Der Bachelor. wo die noch bevor die Folgen letztendlich ausgestrahlt werden, in der Regel schon wieder getrennt sind. Der Bachelor und seine Frau oder was das da ist. Naja.
Ja, ich meine, bei dieser Oberflächlichkeit ist das ja auch kein Wunder.
Ja. Naja. Egal. Was haben wir denn noch so am Samstagabend? Ich habe da eigentlich gar nicht so viel. Ich habe nur das, was wir schon ein paar Mal haben anklingen lassen, nämlich die 100.000-Mark-Show.
Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir jetzt mal nicht zum Kracher. Also ich meine, das war so neben das so mit meine Lieblingssendung am Samstagabend überhaupt. Da habe ich mich drauf gefreut. Zum Ärger meiner Eltern. Ich weiß noch, ich habe denen immer so irgendwie aufgequatscht, dass wir trotzdem die Sendung gucken mussten. Weil die konnten nämlich, weil moderiert wurde die Sendung eben von Ulla Kopp am Brink. Mhm. Meine Eltern konnten die überhaupt nicht leiden.
Aha.
Also ich selbst, ja, finde sie jetzt auch nicht so umwerfend, finde auch eine ziemlich nervige Stimme und nervige Attitüde, aber das war mir halt ziemlich wurscht, weil die Sendung einfach super war.
Die Sendung wurde doch auch später moderiert von diesem Zauberer, ne? Von Frankly.
Genau, von Frank Schmidt heißt der gute Mann.
Ja, es ist ja sein Künstlername.
Ja.
Ja, der war ja tatsächlich Zauberer. Und dann hat er sich aber eher so als, ja, wie man schön auf Neudeutsch sagt, Showmaster etabliert, ehe er dann hinterher doch wieder ein bisschen weiter zurück in die Magie gegangen ist. Auch eher ungewöhnlich, muss ich sagen.
Ja, der hatte doch auch eine Talkshow nachher, glaube ich, moderiert, oder?
Genau, der hatte auch eine Talkshow.
Ja, auf jeden Fall war das eher so, Marke, okay, wiss nicht genau, was passt und probier mal einige Sachen aus.
Ja.
Aber jedenfalls, ich habe mich kaum noch daran erinnert, dass er tatsächlich bei 100.000-Mark-Show moderiert hat. Und das, obwohl es später war, ne, von 98 bis 2000. Ich habe mich fast ausschließlich nur noch an Ulla Kock am Brink erinnert. Das war doch das Prägende in dem Fall.
Ja, dann erzähl doch mal, was hat denn die Sendung für dich so ausgemacht?
Die Sendung, ich finde, sie hatte irgendwie alles. Also erst einmal, fand ich, hatte sie eine extrem gute Titelmelodie. Also es war schon... ich hatte dann schon in diese Stimmung gebracht, das war ein bisschen was anderes. Die Sendung, über die wir bis dann geredet hatten, waren ja fast alle so ein bisschen gediegen. Ja? Entweder man hat sich irgendwie so ins Pult gestellt und ein paar Quizfragen beantwortet oder so ein paar leichte Aufgaben erledigt. Aber hier in der Sendung, okay, bis auf das, was wir erzählt hatten, mit dem Bagger und solchen Sachen, da war das halt, da gab es auch einen Fokus eher so auf sportlichen Aktivitäten. Beziehungsweise es gab halt eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ne? Und die Kandidaten mussten dann sportlich sein und irgendwelche Parcours und sowas unter Zeitdruck schaffen. Sie mussten Geschick beweisen, sie mussten Köpfchen beweisen und halt trotzdem noch die Nerven behalten. Und ich fand, diese Mischung war halt richtig gut. Mhm. Und wie gesagt, es fing halt mit einer guten Titelmelodie an und dann halt gleich mit ja ziemlich dramatisch aufgemacht am Gladiatorenkäfig, wo sie dann in so einem Teil des Studios, der ein bisschen abgetrennt war, waren da vier Paare, es waren auch tatsächlich Paare Mann und Frau. Ich vermute mal aus Gerechtigkeitsgründen, dass die einigermaßen konkurrenzfähig waren, was ja doch auch um Körperkraft und solche Dinge ging, und Ausdauer. Und die hatten dann ja so ganz obskure 90er-Jahre-Kleidung an und mussten sich durch unter Zeitdruck gegeneinander durch so einen Parcours kämpfen. Mhm. Also mussten irgendwie so ein Laufband, was halt gegen die Laufrichtung halt war, hochlaufen, mussten irgendwie sich langhangeln. Das war so, wenn man zusammenfasst, finde ich so wie Power Rangers in der Grundausbildung.
Ja.
Und das war schon ein ganz guter Einstieg. Und da war das erste Paar also schon weg. Und dann noch drei Paare dann waren sozusagen übrig. Und die wurden dann vorgestellt, mussten dann auch so ein paar Fragen über sich sozusagen ergehen lassen, wie gut die sich kennen. Also ein bisschen hat man auch diesen Kuppelcharakter da drin gehabt. Das war anscheinend dann so in zu der Zeit. Und dann gab es eben andere Spiele. Einiges war dann sowas wie eine Ratewand, wo die tatsächlich auch so wie in der Quiz-Sendung Sachen beantworten mussten mit einem Buzzer. Eine Sache, die sehr interessant war, die ich damals gut fand und auch gut konnte, das war die Kopfrechenaufgabe. Mhm. Nennst du dich vielleicht? Wenn dann sowas kam wie, ja, rechnen Sie 54 plus 3 mal 68.
Ja.
Inzwischen konnte ich das gar nicht mehr. Damals konnte ich das sehr gut und hab's immer mit Spaß mitgemacht und zusammen mitgeraten. Und was dann auch kam, also einige Paare sind dann ausgeschieden. Die konnten dann um so Trostpreise spielen im Endeffekt. Da mussten sie dann zum Beispiel, gab es so komische Zylinder auf dem Boden, die sie dann rausziehen mussten, ohne die Wand zu berühren, nachdem sie irgendeine Schätzfrage beantwortet hatten. Und dann konnten sie dann eben, also je nachdem wie lang der Zylinder war, gab es dann zum Beispiel einen Geldpreis. Und danach konnten sie sagen, ob sie jetzt weitermachen oder nicht. Oder aber wenn sie weitergemacht haben, gab es das Risiko, weil wenn sie einmal halt dann zittrig, weil die Dinger waren schwer, doch die Wand berührt hatten, dann war das Geld halt weg.
Ja.
Oder ich glaube, später das zweite Kandidatenpaar, was ausgeschieden war nachher, von den drei übrig gebliebenen Paaren, konnten im Auto spielen. Da mussten sie dann auch Fragen beantworten. Da wurden eben so falsche Schlüssel, die dann angegeben waren, so viel weggefallen. Nachher konnten sie dann halt den Schlüssel nehmen, muss ich mal entscheiden, mussten aber zwischen einem von zwei Autos wählen. Und das war auch so ein bisschen dieser Werbecharakter, wo natürlich Autos auch noch vorgestellt wurden. Aber sonst hielt sich das relativ in Grenzen bei der Sendung. Da ging es ja nicht um diese, sag ich mal so, ja, Werbeplatzierung oder Platzierung von Produkten.
Ja.
Und, aber ich finde, so richtig los ging es dann eigentlich erst im Finale, als das letzte Paar übrig war. Die mussten dann nämlich verschiedene Finalspiele bestreiten. Ein Spiel, das war immer so eine Art Actionspiel, wo sie wie so eine Art, zum Beispiel Kunsträuber oder so, dann sich zum Beispiel eine Nummer merken mussten, total absurd lang war und dann ein Parcours durchmachen mussten mit irgendwelchen Laserschranken und was weiß ich. Und ja, die gut abgeschnitten haben, wurden sie belohnt, indem an einer Zylinderbar, da gab es 10 Zylinder mit bestimmten Code jeweils, eine bestimmte Anzahl von diesen Zylindern weggefallen ist. Ne? Es gab halt von diesen 10 Codes, muss man dazu sagen, einen richtigen Code, der nachher einen Tresor geöffnet hat. Das war sozusagen der Höhepunkt und Schluss der Sendung, wenn sie eben den richtigen, wenn sich für einen Zylinder entschieden haben, einen Code da drin, den angegeben haben, dann haben sie halt die Möglichkeit gehabt, 700.000 Mark, die hat den Namen auch geprägt hat, von der Sendung zu gewinnen. Oder auch nicht, das war sozusagen halt die Spannung dabei. Genau. Kurz bevor wir noch zum Ende kommen, wollte ich noch auf die anderen Spiele eingehen. Ein Spiel, das war auch sehr gut, das war, glaube ich, war das immer dabei, das war der heiße Draht.
Daran erinnere ich mich auch noch.
Ja, da mussten sie auch mal so ein Teamwork arbeiten. Also generell war halt die Spiele meistens so gemacht, dass die halt so zweit immer im Team auch gut arbeiten mussten, was immer ganz nett war. Und da musste halt einer so eine Plattform steuern und der andere hat halt den Ring um den heißen Draht gesteuert. Und das wurde später nochmal aufgepeppt. Da war das dann ja wie so ein Plastikstock, der dann so zwischen zwei Führungsschienen sozusagen durchgeführt werden musste. Und da war das auch so ein bisschen, ich sag mal, Takeshi's Castle vielleicht abgefärbt. Also nicht, dass die Leute was machen mussten, aber diesem Stab, den sie hatten, der musste halt durchgeführt werden durch zum Beispiel irgendwelche, weiß ich nicht, Zylinder oder was, die sich hoch und runter bewegt hatten, dass sie sozusagen Timing auch haben mussten. Um den möglichst da durchzubewegen. Das war alles unter Zeitdruck. Die Zeit konnten sie auch erspielen, je nachdem, wie gut sie halt vorher abgeschnitten hatten. Und je nachdem, wie weit sie gekommen sind, wurden eben auch wieder zusätzliche Zylinder fallen gelassen. Und danach kam zum Abschluss dann noch die berühmte Wassersäule, falls du dich erinnerst.
Nee.
Das war halt so eine Mischung aus ja Ausdauer, Luft anhalten und der andere Kandidat musste dann Fragen beantworten. Das war dann so allgemeinwissenmäßig.
Ach, stimmt, doch, ja, ich erinnere mich
wieder. Was auch ziemlich peinlich war, was die Leute nicht wussten, aber gut, wahrscheinlich waren sie auch völlig fertig zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Ja, das war ganz nett. Und ich weiß nicht, hat es überhaupt jemand mal geschafft, dass alle Zylinder bis auf den richtigen runtergefallen sind? Ich weiß es nicht. Aber eine Sache, an die ich mich noch erinnere, war, dass ich immer dachte, mir eingebildet hatte, dass man immer an dem Glanz von diesen Nummern auf den Zylindern darauf schließen konnte, welcher falsch war und welcher nicht.
Ah.
Ich habe mir eingebildet und Erinnerung behalten, dass das tatsächlich geklappt hätte. Wahrscheinlich ist es völlig absurd, aber...
Ja, hättest du ja mal daran teilnehmen können.
Ja, ich glaube, später kommt man auch wie mitraten als Zuschauer. Aber
ja.
Naja.
Ja.
Und ja, wie gesagt, wenn man halt das alles durch hatte, dann gab es den großen Augenblick, das wurde immer wirklich zelebriert in der Sendung, dass sie halt die sich für einzelne entschieden hatten, diese Nummer rausgenommen hatten, dann sind sie halt zusammen hingegangen zu dem Schloss, zu der Tresortür, und da muss man eigentlich einen Einspieler bringen. Weil dann haben sie halt nach und nach diese Ziffern wirklich eingegeben, und dann kam Folgendes.
Wie lautet die letzte Ziffer? 9.
Zeituhr ist aktiviert. Der von Ihnen eingegebene Code ist richtig.
Ja, und dann öffnete sich die Tür und die 100.000 Mark waren vergeben, oder auch nicht.
Ja.
Das war schon schön. Das war, fand ich, das Gesamterlebnis war richtig gut gemacht. Also war auch gut produziert, die ganze Show.
Also es wurde ja eine Zeit lang immer aufwendiger und immer anstrengender, was man so machen musste. Und mit Spielen, die dann erstmal erklärt wurden und Entbehrungen und weiß der Teufel was. Und ja, die 100.000 Mark Show war eigentlich so die erste, die das so richtig, richtig zentral als zentrales Thema quasi hatte.
Ja, vielleicht war es ein bisschen der Übergang so von Spielern oder Kandidaten in Richtung Gladiatoren.
Ja. Mensch, was hatten wir denn sonst noch so Samstagabends? Also meine Liste ist jetzt leer.
Ja, ich überlege gerade, ich weiß nicht, ob Samstagabend der Zeitpunkt war oder was anders kam, weil Ulla Kock am Brink hatte noch die Sendung Glücksritter zwischendurch moderiert.
Ach ja, stimmt, die kenne ich vom Namen her, aber nicht vom
Prinzip. Sie war aber nur vom Prinzip. Von 96 bis 97.
Okay.
Also sie ist so erfolgreich. Und da geht es auch schon ein bisschen, sag ich mal, von den naiven Anfängen weg. Das war eigentlich auch eine Zockersendung, der Name Glücksritter schon so ein bisschen vermuten lässt. Aber halt nicht so wie, weil ja, der Preis ist heiß, die Kandidaten kommen und dann, wenn sie halt Glück haben, mit was gehen, sondern da wurde von den Leuten verlangt, dass sie tatsächlich auch selbst Einsätze bringen. Also was Bekanntes war dann, dass die Leute ihr altes Auto verwettet haben. Hm. Und da wird dann auch zelebriert, dass dann vor laufenden Kameras, die dann sozusagen den Kaufvertrag unterschrieben haben. Und dann war es sozusagen weg und dann konnten sie aber wieder spielen, um entweder so ein schrottreifes Auto oder einen Neuwagen. Das war so der Reiz.
Ja.
Und ja, es gab auch ein bisschen extremere Aufgaben. Also es hat dann damals Wellen geschlagen in den 90ern, also Empörungswellen, und hat dann auch im Prinzip die Medien auf den Plan gerufen und Jugendschützer und so und andere Leute, dass dann halt es irgendwie zu extrem wurde und zu viel Ekelfaktor drin war. Zum Beispiel wurde dann verlangt von Kandidaten irgendwie auf andere Leute auf den Rücken mit Dartpfeilen irgendwie drauf zu schießen und dann sowas. Mhm. Und ja. Außerdem gab es dann, setzt den Ekelfaktor darin, das war ja harmlos jetzt, dass dann scheiternde Kandidaten beispielsweise in ein Schleimbecken gestürzt wurden. Also es hat schon ein bisschen mehr auf, ich sag mal, primitivere, weiß nicht, Stimulatoren gesetzt,
ja, so auszudrücken. Also das zelebriert dann ja auch eher das Scheitern so. Also stand dann ja eher das im Mittelpunkt, Leute scheitern zu sehen. Also wenn die Leute ja alles gut machen, dann ist ja die Hälfte des Unterhaltungswertes schon gar nicht mehr da.
Genau, was passiert halt, wie gehen Leute damit um, wie sie scheitern, wenn sie jetzt davor stehen und dann sich verzockt haben einfach und im Prinzip mit Verlust nach Hause gegangen sind, oder ja, was wird mit denen angestellt? Das war tatsächlich im Vordergrund.
Ja, aber ist zumindest interessant, dass das auch schon in den 90ern da war. Man hat ja mal so dieses Gefühl, so dieses Ekel, also Fernsehen, was auf Ekel oder auf Grenzen brechen aus ist, das wäre halt ausschließlich ein Ding der heutigen Zeit, aber ja, offensichtlich gab es das zumindest in Ansätzen auch schon in den 90ern.
Das war vermutlich eine graduelle Entwicklung, oder?
Ja.
Dass halt den Leuten immer mehr zugemutet wurde, im Endeffekt.
Ja.
Und man sagt, okay, um die Quoten zu retten, weil halt gängige Formate, die vielleicht harmloser waren, dann nicht mehr so interessant waren, haben sie halt abgenutzt, da wollen sie eben was Neues bringen. Und was ist einfacher, als einfach härtere Formate zu bringen.
Ich gebe ganz offen zu, dass an diesem Punkt meine Liste bis auf eine Ausnahme komplett leer ist. Ich habe nichts mehr.
Passt die Ausnahme Richtung eine Kategorie Skandal, zufällig?
Nee, die Ausnahme geht eher so in Richtung, ich umschreibe es mal mit Günther Jauch.
Ach so, ja, das kommt auch noch. Aber eine Skandalsendung, die kennst du sicher auch. Also, kennt vermutlich jeder, auch wo wir sie damals nicht gesehen haben, vermutlich. Also ich habe sie nicht gesehen. Kam auch zu spät und, naja, war nicht geeignet. Wovon spreche ich wohl?
Ah, Tutti Frutti, stand doch auf meiner
ja.
Liste. Ja. Habe ich gerade nur irgendwie übersehen. Ja, natürlich, Tutti Frutti. Sicher.
Wieder aus dem Kopf gestrichen, ne?
Tutti Frutti lief Anfang der 90er, also eher, tendenziell eher ja. Anfang der 90er.
Und genau, 90 bis 93.
War im Prinzip, korrigier mich, wenn ich mich da falsch erinnere, aber es ging im Prinzip darum zu spielen, wie weit sich Frauen ausziehen, oder? Eine Strip-Sendung eigentlich.
Genau. Also es war halt eigentlich auf dem Papier eine Spielsendung. Also es gab zwei Kandidaten, die konnten halt Punkte gewinnen in irgendwie Ratespielen und so, Glücksspielen. Und das war im Prinzip ein Vorwand, weil mit den Punkten konnten sie dann eben ja, die ausgeben, und damit dann Frauen, die da waren, sich ausgezogen haben.
Ja.
Und je nachdem, wie sie sich ausgezogen haben, wurde es dann teurer. Ja. Und ja, ich habe immer auch gesprochen von dem Aspekt, wie bei diesen ARD-Sendungen, ich sag mal, verschiedene Länder Europas kommen zusammen oder auch beim Eurovision Song Contest.
Ja,
hier gab es das auch, in dem eben die Models dann oder die Stripperin auch aus verschiedenen Ländern kamen. Und wenn man eben dann die Frauen dazu gebracht hat, sich bis auf den Tanga zu entkleiden, hat man einen sogenannten Länderpunkt gekriegt. Und der war dann bares Geld wert. Zu Anfang eben die virtuelle, ich sag mal, Umrechenwährung EQ, also der Vorläufer von der Euro, vom Euro. Ja. Und zwischendurch als Alibi strippen dann auch mal irgendwie Männer.
Moderiert wurde das Ganze ja von Hugo Egon Balder.
Ja.
Finde ich auch interessant. Ich fand auch interessant, dass das mein Opa immer geguckt hat. Also.
Das ist nicht eine Sendung, die sehr viele Leute geguckt haben.
Ja. Also, ich habe das selbstverständlich nicht. Also, was ist selbstverständlich? Also, ich war halt einfach viel zu klein, um sowas zu gucken. Also, war. Verbot sich einfach von selbst, dass ich das irgendwie gucken durfte. Ich weiß halt aber, dass irgendwie mein Opa, der hat das immer geguckt. Und der hat dann halt auch, wenn irgendwie, weiß ich nicht, Feierlichkeiten oder so anstanden, hat er dann auch gerne mal das dann abgesagt, wenn an dem Abend halt Tutti Futti lief.
Ja, wirklich?
Ja. Man muss ja Prioritäten setzen im Leben.
Und weißt du, wo das herkommt, die Sendung? Die kommt ausnahmsweise mal nicht aus den USA.
Sondern?
Naja, der Name lässt es fast schon vermuten, aus Italien.
Ah, okay.
Und zwar aus der Mediengruppe Berlusconi.
Ah, ja.
Ja, der Cavaliere. Das gab das Original, das nannte sich Colpo Grosso.
Ich dachte gerade, du hättest gesagt, das Original hieß Bunga Bunga.
Wäre vielleicht auch ein richtiger Name gewesen. Ich glaube, Silvio Berlusconi hat sich dann auch so als moderate Sendung gesehen.
Ja.
Würde so einiges erklären. Das ist ein Aspekt neben der Freizügigkeit, die damals eben dann auch erst für Furore gesorgt hatte. Nachher hat er keinen Schwein mehr nachgekräht, hat sich etabliert.
Ja.
War der Trash-Charakter. Es hat einen gewissen Kultstatus dadurch, dass es extrem billig produziert war.
Ja.
Es war im Prinzip so, dass die Leute, die ganzen Kandidaten und Stripperinnen und der Moderator Bus gepackt wurden, dann sind sie nach Norditalien verfrachtet worden, wo das Originalstudio von der amerikanischen oder italienischen Sendung war. Und da haben sie dann 4 Wochen eine ganze Jahresration an Folgen abgedreht. Und wenn da halt mal was schiefgegangen ist, irgendwann was umgefallen ist oder so, dann haben sie einfach das drin gelassen in der Sendung und dann improvisiert.
Ja.
Also so gesehen war es ja eigentlich schon ein bisschen auf Hugo Egon Balder gemünzt, ne? Das Improvisationstalent aus Alles Nichts oder Genial daneben. Zumindest in dem Bereich konnte er sich dann ein bisschen austoben,
ja.
Was jetzt halt nicht so machismusmäßig war. Und angeblich war es tatsächlich so, dass eine einzelne Sendung nur 40.000 Euro gekostet hat. Mhm. Das ist extrem billig produziert, die man dann wohl mit ein, zwei Werbespots wieder reingekriegt hat.
Ja.
Also es hat den Ruf, bis heute eine der Sendungen gewesen zu sein, die den besten Gewinn im Verhältnis zu Produktionskosten erbracht hat.
Ja, aber ich sag mal, alle Herrenwitze beiseite, heute wäre ja einfach so auch so ein Format gar nicht mehr denkbar, oder?
Das ist wahrscheinlich einfach nur noch irgendwie entweder wieder peinlich oder man hat gedacht, warum macht er das?
Ja, also ich hab das Gefühl, dass in den 90ern halt auch so diese Freizügigkeit, also auch die Grenzen der Freizügigkeit im Fernsehen auch ausgelotet wurden. Eben mit
genau, gerade in den Privatsendern.
Genau, mit Sendungen wie Tutti Frutti oder mit Baywatch oder mit RTL 2, wo abends ja immer diese, oder nachts halt diese Erotikfilme liefen und so.
Sportclips auf DSF.
Stimmt, da war doch auch sowas, ne?
Aber gut, wenn Takeshis Castle ja auch Sport ist, ne?
Worauf ich halt hinaus will, ist, dass, glaube ich, in den 90ern einfach da mal so die Grenzen getestet wurden und jetzt sind die Grenzen klar und heute würde man das halt nicht mehr machen. Also heute laufen ja auch auf RTL 2 nachts keine Erotikfilme mehr.
Vermutlich lohnt sich selbst das dann nicht, dass irgendjemand einschalten würde. Achso, eine Anekdote am Rande in dem Fall. Seit 93 wurde die Sendung eingestellt und dann hat RTL 2 bezeichnenderweise versucht, die Sendung wieder zu beleben. Und sie nahm Strip und mit wem als Moderator? Jürgen Drews.
Ach ja, ja. Naja.
Er taucht doch immer wieder auf, habe ich das Gefühl bei uns.
Ja. Wenn er nicht gerade Darkwing Duck singt.
Wo man ihn nicht vermutet.
Ja. Ja, naja, gut.
So, jetzt hast du noch eine Sache vorher schon mal so leicht anklingen lassen, was du noch als einzige Sendung sonst. Ich habe gesagt, über die wir noch reden müssen.
Ja, genau.
Die Sendung, die man vielleicht gar nicht mit 90ern assoziieren würde sofort.
Ja, weil sie ja heute noch läuft.
Genau. Von was reden wir hier?
Reden wir A von Wer wird Millionär? B von Bitte lächeln? D von Big Brother oder D von Dschungelcamp? Ja. Jetzt musst du 50-50 Joker nehmen. Nee, tatsächlich.
Ja,
Wer wird Millionär kommt aus, glaube ich, 99 kam die erste Folge raus, ne?
Genau, September 99. Also gerade noch so vorbeigeschrammt an der Jahrtausendwende.
Ja, und es ging damals tatsächlich auch erstmal um 1 Million Mark. Das heißt, die haben mit Einführung des Euros im Prinzip den Spielwert einfach mal verdoppelt. Und ja, so viel zum Thema 100.000 wären irgendwie eine absurd große Menge Geld. Zumal man halt für diese Millionen sich nicht irgendwie in einen Wassertank halb umbringen musste, sondern man muss halt nur in Anführungsstrichen da diese Fragen beantworten.
Ja, statt mit blauem Gesicht dann noch mit letzter Kraft den Code einzugeben, ja. Und sich dann anzuhören, dass er eh falsch ist. Ja, ja.
Genau. Ja. Nach diesen ganzen komplexen Regeln von der 100.000-Mark-Show sind die Regeln von Wer wird Millionär einfach erfrischend einfach. Es gibt, wie viele Fragen sind es? 16?
15 waren es, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind. Ich habe es jetzt auch schon länger
nicht mehr geguckt. Also mehr sind es nicht geworden. Also sind dann 15 Fragen zur Million.
Das waren damals 15 Fragen, genau.
Fängt mit der 100-Mark- oder ja, mit der 100-Mark-Frage fing es damals an. Dann gibt es zu jeder Antwort 4 Antwortmöglichkeiten. Und wenn man eine Frage falsch beantwortet, dann fällt man zurück auf eine von drei Stufen, die man aber halt vorher erreichen muss. Also entweder 0 Euro oder 500 Euro. Nee, Quatsch. Was sind denn die Stufen? 64.000 ist eine Stufe.
Okay, also ich erinnere mich noch an 0 Euro. Okay, das ist natürlich trivial. Ja. Gab es noch 500 Euro und dann 16.000 Euro. Ich blicke gerade, ob es zu D-Mark-Zeiten auch 1.000 Mark und 32.000 Mark waren. Das kann gut sein. Ich glaube, sie hatten das meiste 1:1 umgerechnet. Und die letzte Frage, die letzten beiden Fragen. Also, glaube ich, verdoppelt dann auf 500.000 Euro und 1 Million. Ja.
Ah, okay, ja, das kann sein. Auf jeden Fall konnte man sich aber auch dazu entscheiden, eine Frage nicht zu beantworten und das Geld zu nehmen, was man schon hat, damit man halt nicht nach unten abstürzt.
Genau, man hat die Sicherheit sozusagen gehabt.
Ja. Und man hatte drei Joker. Und zwar den eben schon erwähnten 50-50 Joker, wo halt zwei der falschen Antwortmöglichkeiten rausgenommen wurden. Dann gibt es den Publikumsjoker, wo das Publikum im Prinzip per Mehrheitsbeschluss sozusagen, also jeder hat so einen Buzzer und drückt dann auf A, B, C oder D und dann zeigt das halt an, wie wie das Publikum quasi über die Frage denkt. Dann gab's,
man musste aber nicht dafür entscheiden, man konnte trotzdem frei wählen, ja.
Ja, genau. Und dann gab es noch den Telefonjoker, wo man einen von drei Bekannten angerufen hat und dem halt die Frage dann gestellt hat. Und er musste innerhalb von 30 Sekunden die Frage beantworten. Und auch hier konnte man sich halt überlegen, ob man das Ganze übernimmt, die Antwort, oder ob man sich selber doch nochmal umentscheidet. Oder ob man mehrere Joker für eine Frage verpulvert oder so.
Genau. Oder einfach zockt ab und zu.
Genau.
Ja, und von der Reiz an der Sendung war, im Gegensatz zu dem anderen Wettrüsten, gut, hier war es vielleicht ein Wettrüsten auch finanziell, aber die Sendung selbst war sehr reduziert. Das war im Prinzip das Wesentliche an der Quiz-Sendung. Du hast nur, bis auf die Auswahlrunde, hast du noch einen Kandidaten, einen Moderator gehabt. Und das ganze Studio war auch darum aufgebaut, dass im Prinzip die in der Mitte waren. Und es ist ja fast schon wie so eine, ja, so ein Abbild von der Sendung, dass man ja weiß, worum es geht. Oder fast schon, weiß ich nicht, schon so ein richtiges Bild der Sendung, wenn man nur diese beiden Stühle sieht. Ja. Weiß, aha, es geht um diese Konfrontation zwischen Kandidat und Showmaster.
Genau. Und ein weiterer Aspekt ist halt, also moderiert wurde das Ganze, ich hatte es vorhin schon gesagt, von Günther Jauch. Und der ist ja sehr, also da ist es halt wieder sehr stark vom Moderator, sage ich mal, abhängig. Also einen anderen als Günther Jauch könnte ich mir da auch kaum vorstellen.
Stimmt, eigentlich fast schon verschmolzen mit der Sendung.
Genau, der ist halt einfach sehr, der ist sehr menschlich. Also es geht ihm nicht darum, die Kandidaten irgendwie fortzuführen. Sondern er interagiert da halt auch sehr viel auf so, man hat das Gefühl, er unterhält sich mit den Kandidaten auf Augenhöhe. Und es ist halt auch so, dass er halt auch sehr frei agiert, teilweise. Also teilweise kennt er die Lösung und hilft den Kandidaten, teilweise hilft er den Kandidaten nicht. Er verfolgt auch quasi kein vorgegebenes Muster. Und ich finde, der Günther Jauch macht die Sendung auch nochmal, gibt ihm nochmal so eine Besonderheit.
Genau, ich glaube, wenn das jetzt irgendein x-beliebiger Moderator gewesen wäre, keine Ahnung, der Kockel zum Beispiel von vorhin, hätte das keiner geguckt.
Ja, genau, und ich weiß halt auch noch, dass das, als es neu war, es halt auch sehr spannend war, wie weit jemand zu dieser Million kommt. Und es hat ja auch eine Weile gedauert, bis dann irgendwann die erste Million dann geknackt wurde. Und da haben alle drüber gesprochen. Also als die
das erste war Stadtgespräch, kann man sagen.
Ja. Genau. Als die erste Million gewonnen wurde, dann war es so, ja, hast du gestern Millionär geguckt? Und ich habe ja in Münster studiert und in Münster hat auch jemand aus bei Wer wird Millionär mitgemacht.
Der und Freisig hieß der, ne?
Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Stimmt. Auf jeden Fall ging das da dann halt auch groß darum. Aber da war für mich Wer wird Millionär schon wieder verbraucht, sozusagen. Da habe ich das gar nicht mehr so oft geguckt. Deswegen konnte ich da nicht mehr mitreden. Aber, also was ich an Wer wird Millionär so interessant finde, ist erstmal das, was du gesagt hast, dass es so reduziert ist. Es sind keine großen Spiele, die man erklären muss, keine Wassertanks, in die man springen muss, Zylinder, die man hochziehen muss oder sowas.
Kein Zeitdruck, nicht zu vergessen.
Genau, kein Zeitdruck. Die reden ja auch teilweise richtig lange, bevor sie überhaupt mal irgendwie auf eine Lösung kommen. Und halt, dann ist ja der Moderator was Besonderes an der Sendung und dass sich die Sendung bis heute kaum verändert hat. Ich habe sie letztens mal wieder gesehen, also habe ich mir so die erste halbe Stunde angeguckt Und das Grundprinzip ist gleich. Es gibt halt so kleinere Veränderungen. Also eine Veränderung, die größte auffällige Veränderung ist, dass es einen neuen Joker gibt. Und was auch noch eine Veränderung ist, ist, dass die Kandidaten jetzt immer so eine kleine Besonderheit schon haben. Also wenn die vorgestellt werden, schon in dieser Vorauswahl, da wird nicht mehr gesagt, das ist der Dieter aus Münster, sondern dann wird gesagt, Dieter aus Münster hat einen kleinen Hund oder so. Aber ansonsten ist das Spielprinzip eigentlich unangetastet. So, und
warum sollte man es auch ändern? Es könnte nur schlechter werden.
Genau. Aber das Ding ist halt, es läuft immer noch tatsächlich. Und es ist auch immer noch, läuft es dann noch oft um 20.15 Uhr, also eigentlich zur besten Sendezeit. Also das ist echt Wahnsinn. Die haben ja auch viele Specials schon durch, irgendwelche Star-Specials und weiß der Teufel was. Und hatten ja auch schon ihre Skandälchen und Skandale mit irgendwelchen Betrügern und so. Schon echt interessant eigentlich.
Hm. Und außerdem, ich meine, der Erfolg zeigt es ja, damals war die Sendung eben auch sehr erfolgreich. Ne? Wie gesagt, es war Stadtgespräch, wenn irgendjemand mal die Million gewonnen hat, zum Beispiel.
Ja.
Und deswegen in dem Fahrwasser von dieser Sendung gab es plötzlich Ende der 90er, zur Jahrtausendwende hinweg, eine Flut von Quiz-Sendungen auf allen möglichen Sendern. Also jeder Sender wollte dem nicht irgendwie nachstehen, sondern auch ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Der Quoten hat irgendeine Quiz-Sendung aufgelegt.
Ja, und die waren alle furchtbar.
Das ist irgendwie schlecht. Es gab schon ganz nette Sendungen. Zum Beispiel, das heißt, wie nennt sich das? Das Quiz mit Jörg Pilawa zum Beispiel, das fand ich immer ganz nett eigentlich. Das sieht man vor der Tagesschau abends, das kann man ganz gut gucken. Auch wenn ich Pilawa eigentlich nicht mag.
Gab auch noch dieses Quizfeier, wo die dann irgendwie wie im Stuhl runtergefahren sind, wenn die irgendwas nicht gewusst haben oder so.
Ganz ja, richtig. Oder dieses, der Schwächste fliegt und hat man schon erwähnt, eine ganz andere Sendung. Achso, zu Webinar fällt mir noch ein. Da kommt das Original tatsächlich mal nicht aus den USA oder aus anderen Ländern, wie jetzt über Staaten Italien oder Japan oder Deutschland, sondern aus Großbritannien.
Hm, das wusste ich sogar. Da habe ich irgendwo, weiß gar nicht mehr, woher ich das weiß. Boah. Ist dann Who Wants to be a Millionaire, ne?
Genau. Ist aber inzwischen tatsächlich dieses Jahr eingestellt worden, anscheinend. Mhm. Das Original. Aber es gibt eben sehr viele Ableger, also es ist weltweit sehr erfolgreich und läuft heute noch in zig Ländern.
Ja, also, wie gesagt, ich finde das, ich würde es jetzt selber nicht mehr gucken, also für mich hat sich das irgendwie, ist der Spaß da weg, aber also was da halt auch bei Wer wird Millionär so ein Reiz ist oder auch so ein wiederkehrendes Muster ist, dass die ersten Fragen wirklich immer extrem leicht sind.
Na, ich fand, irgendwann waren sie gar nicht mal so leicht, da waren sie schon ein bisschen in Richtung, weil sie dann halt anscheinend Schwierigkeiten hatten, irgendwelche Wortspiele sich auszudenken, die ja mit diesen einfachen Fragen gezeichnet hatten, dass die nachher so verwirrend zum Teil waren, dass, glaube ich, die Leute, wenn sie da mit Lampenfieber saßen, ihren Namen nicht mehr wussten, echt Probleme hatten. Das muss man, glaube ich, auch echt nachsehen da. Also ich fand das dann schon tückisch.
Ja. Ja, also ich finde das, glaube ich, sowieso, also es ist ja immer leichter, wenn man vorm Fernseher sitzt und miträt, als wenn man irgendwie dann da selber auf dem Stuhl sitzt und das alles wissen muss.
Die berühmte Sofa-Frage.
Wenn wir jetzt versuchen wollen, den Bogen zu heute zu schlagen, wie würdest du das so sehen? Guckst du heute noch mit der gleichen Begeisterung wie in den 90ern Spielsendungen, oder?
Eigentlich nicht mehr mit derselben Begeisterung. Wo ich sagen würde, zum Teil liegt es daran, dass es die Sendung gar nicht mehr gibt von damals, die ich vielleicht noch gerne gucken würde. Dazu was wie zum Beispiel Familienduell, könnte ich mir heute noch gut vorstellen, dass ich nochmal gucken würde, wenn ich die Zeit natürlich dafür hätte. Damals hat man sehr viel mehr Zeit gehabt als Kind, um solche Sachen zu gucken. Ja, aber die Sendungen laufen halt nicht mehr so. Ansonsten, einige Sachen haben sich vielleicht auch abgenutzt. Vielleicht wäre es auch so gewesen, wenn die Sendungen noch weiter gelaufen wären bis heute, dass ich sie dann auch nicht mehr gesehen hätte jetzt, weil ich dann gesagt hätte, okay, jetzt reicht es wirklich. Man kennt das Spielprinzip, man hat jede Variante schon mal gesehen, es kommt nichts Überraschendes mehr. Man selbst entwickelt sich auch weiter, hat vielleicht irgendwas, was man vorher irgendwie interessant fand, findet man dann nur noch langweilig oder peinlich oder abstoßend, das entwickelt sich auch. Also heute gucke ich Quiz-Sendungen oder ähnliches, wenn das mal läuft, dann eher nur abends und wenn es halt nebenbei läuft, wenn ich gerade sonst nichts mache oder keine Lust auf irgendwas habe, würde ich sagen.
Also bei mir ist das so, abgesehen von den Spielshows, die deutlichen Comedy-Charakter hatten, wie halt Alles, Nichts, Oder, habe ich die in den 90ern die Sendung ja alle als Lückenfüller einfach geguckt. Also einfach, es kam nichts Besseres und ich hatte nichts Besseres zu tun. Und heute ist es so, ich habe Besseres zu tun. Und deswegen gucke ich es halt heute nicht mehr. Also auch wenn heute genau die gleichen Sendungen wie früher kommen würden oder auch wenn ich jetzt durch ein Zeitloch in die 90er fallen würde, ich würde nicht mehr die gleichen Spielshows gucken. Einfach, weil ich andere Dinge zu tun habe und ich nicht mehr die Situation habe, dass ich gelangweilt vom Fernseher sitze und zu faul bin, irgendwie aufzustehen und deswegen einfach nur irgendwelche Spielshows mir anschaue.
Naja, abends manchmal.
Ja, gut.
Also vormittags mit Sicherheit nicht. Also es ist ja nicht so, dass man dann eine Freiheit hätte, irgendwas zu gucken.
Ja, aber auch, samstagsabends oder sowas. Also dieser Samstagabend als der Abend, an dem man gemeinsam mit der ganzen Familie oder so Fernsehen guckt, das gibt's für mich halt irgendwie nicht mehr so.
Okay, das ist zu uns. Allgemein ist die Frage, ob Leute heute überhaupt noch Game-Shows sich angucken würden. Und das war ganz interessant. Zum Beispiel lief auch 2007 so ein Experiment. Das nannte sich Game-Show-Marathon.
Ah, das habe ich gesehen.
Ja, es wurde auch aus dem Vereinigten Königreich importiert. Und da war es im Prinzip so, dass dann 6 Prominente immer bekannte Game-Shows nachgespielt haben. Moderiert war das Ganze von Oliver Pocher und Oliver Fetzukat. Und ja, die Game-Shows, die es da gab in verschiedenen Folgen, waren dann eben die wir auch erwähnt hatten heute. Preis ist heiß, Geh aufs Ganze, Hopp oder Top, Glücksrad, Ruckzuck, Bube, Dame, Hörig und Familienduell. Aber ich weiß nicht, ob ich es damals gesehen hatte. Ich erinnere mich nicht mal groß dran. Kann sein, dass ich vielleicht einiges gesehen hatte. Ich weiß nur, dass ich Oliver Pocher nicht besonders mag und das ist schon ein Grund für mich, sowas nicht zu sehen. Auch heute.
Also, ich habe es gesehen, auch fast alle Folgen. Also, ich muss sagen, erstens haben die das wirklich sehr schön umgesetzt quasi. Also, die haben vielfach ist denen echt gut gelungen, den alten Charme wieder einzufangen und aufleben zu lassen. Zweitens haben Oliver Pocher und Oliver Petzokat es beide sehr gut moderiert. Also ich mag Oliver Pocher gar nicht, gebe ich an dieser Stelle gerne zu, aber haben die beide zusammen wirklich gut moderiert. Aber also das war halt so eine Sache, die man alleine stehen lassen konnte. Also ich sag mal, der Charme von diesem Gameshow-Marathon kam dadurch, dass man es einmal wieder aufleben lässt. Als dauerhaftes Format würden diese Sendung halt auch einfach nichts mehr taugen. Also das hat halt viel aus dieser Nostalgie rausgezogen, so dass man den Zong mal wieder sieht und das Geräusch hört. Und was mir damals aufgefallen ist, die haben damals, ich weiß nicht, ob es Absicht war, wenn, dann haben sie es nicht gesagt, dass es Absicht ist, aber sie haben halt dieses Wettrüsten der Preise, haben die absolut auf die Spitze getrieben. Weil die haben nämlich, glaube ich, also ich glaube, ein einziger Gewinner konnte, glaube ich, 5 Autos gewinnen. Und das fand ich halt völlig übertrieben. Aber naja, also auf jeden Fall war das, fand ich, ein gelungenes Experiment, aber ich würde daraus halt nicht ziehen, dass man das irgendwie nochmal, wirklich nochmal auflegen müsste.
Ja, es gab auch nur enttäuschende Quoten und es wurde dann ziemlich schnell wieder eingestellt. Also anscheinend ist der Bedarf heute nicht mehr da.
Ja.
Es gab auch so andere Versuche, eine Sache vielleicht noch, auch Oder Kock am Brink hat nochmal versucht, sich an einer Spielsendung, eine Gameshow, und zwar hieß es Die perfekte Minute, das lief von 2010 bis 2012 auf Sat.1. Mhm. Da gab es halt auch sowas wie bei Wer wird Millionär, solche Gewinnstufen, aber der Kandidat musste keine Fragen beantworten, sondern eine Art Geschicklichkeitsaufgaben bewältigen innerhalb von 60 Sekunden, das hat Die perfekte Minute, und auf die konnte er sich vorher schon darauf vorbereiten, und er hatte praktisch sowas wie 3 Leben, wenn er die aufgebraucht hat, die Aufgabe jeweils nicht geschafft hat, halt insgesamt 3-mal, dann war es halt vorbei. Aber ja, hat sich auch nicht sehr lange gehalten. Auch wenn es so ein bisschen klingt, als wenn man so ein bisschen alte Game-Shows mit Wer wird Millionär kreuzen möchte. Was es noch gibt heute sehr erfolgreich, haben wir vorhin mal angesprochen kurz, Schlag den Raab. Hm. Also mit Multitalent Stefan Raab, der sich sehr viel ausgedacht hat, unter anderem das auch, was erfolgreich exportiert wurde, was sehr selten ist aus Deutschland. Ich muss sagen, das kann man sich auch ab und zu mal gut angucken. Ich habe es auch schon länger nicht mehr gesehen, aber das war ganz interessant.
Das lebt ja vor allen Dingen halt auch davon, dass der Raab so ein streitbarer Charakter ist. Und das
genau.
Also deswegen, also exportiert wurde es als Beat Your Host und halt mit anderen Leuten als den Raab, also außer dem ja nicht den Raab schlagen. Und in Deutschland haben die es dann ja auch versucht, daraus Schlag den Star zu machen, mit anderen Leuten als den Raab, aber mit anderen Leuten funktioniert es halt nicht so gut. Also es gibt halt viele Leute, die halt das gerne sehen, wenn der Raab irgendwie sich blamiert und so. Na gut, dann haben wir doch jetzt ein gutes Schlusswort gefunden. Oder sind dir jetzt noch 3 Sendungen eingefallen?
Ich glaube jetzt nicht mehr. Es gibt zwar diesen schier unabschöpflichen Fundus von Spielsendungen aus den 90ern, aber ich glaube langsam, dass ich doch erschöpft. Wahrscheinlich haben wir wieder einiges vergessen. Da würde ich einfach unsere Hörer mal drum bitten, die Lücken zu füllen und einfach Kommentare zu schreiben. Und vielleicht auch selbst zu schildern, wie das so wahrgenommen wurde in den 90ern, was so interessant war und was man sich vielleicht wünschen würde, was wiederkommen sollte.
Ja, wir freuen uns sehr über Kommentare auf unserer Homepage. Wir sind auch auf Facebook. Wir sind auch per E-Mail zu erreichen. Ich bin sogar auch über Twitter zu erreichen. Es gibt auch noch irgendwie die iTunes-Bewertungsspalte. Da kann man auch noch was reinschreiben. Also wir sind gut zu erreichen. Sucht euch was aus. Wir lesen immer alles, auch wenn wir nicht auf alles reagieren. Und freuen uns auf euer Feedback. Ja, dann bleibt mir nichts weiter, als dir noch eine schöne Zeit zu wünschen.
Ja, gleichfalls. Tschüss.